Hi MJ.
Hi, guten Tag.
Freut mich, hier zu sein. Ja, es freut mich genauso, dass du hier bist. Der liebe MJ, der liebe Markus, bekannt vom YouTube-Kanal MJ Imber. Und du hast ja tatsächlich auch einen Podcast, der sich die Nachzügler nennt. Und aus dem FF würde ich sagen, ihr besprecht da auch vor allem Spiele, wobei ihr late to the party seid oder Spiele, die mal definitiv mal anders besprochen werden sollten. Kommt das ungefähr hin?
Es ist gar nicht so ein Spiele-Podcast, ehrlich gesagt. Das ist eher so ein Laber-Podcast. Wir sprechen so über alles und die Welt und oft auch über Filme.
Aber gibt es dieses, habt ihr dieses Motiv der Late to the Party, wodurch sich dieser Name Nachzügler ergibt?
Ja, der ergibt sich einfach durch unsere Identität so ein bisschen, weil wir im Leben auch immer so dieses Gefühl haben, so dass wir so ein bisschen spät dran sind, Dinge erst später für uns entdecken und ja, oft jetzt auch nicht, ich sag mal, immer am Puls der Zeit sind, sondern da oft auch mal irgendwie so verzögert irgendwie auf Dinge, weiß nicht, so ein bisschen reagieren. Es ist jetzt nicht das komplette Konzept, aber es bezeichnet uns als Menschen sehr gut. Deswegen fand ich den Titel passend.
Mich habt ihr unglaublich damit schon, und es ist eine fast schon die perfekteste Überleitung zu unserem heutigen Thema, denn es ist nie zu spät, über die Faszination von Skyrim zu sprechen, und da ist auch nie das letzte Wort gesprochen. Und anstatt dass wir jetzt wieder so einen Podcast machen, von denen es ganz viele gibt und auch ganz viele geben darf, warum Skyrim eigentlich das allerbeste Spiel überhaupt ist, hat mich ein Aspekt unglaublich schon immer an Skyrim interessiert, und vor allem: Warum empfinde ich das als meine Gaming-Heimat? Warum bin ich in diesem Spiel zu Hause? Also warum habe ich dort nicht nur Spaß, sondern ich wohne in diesem Spiel? Also manchmal spiele ich es gedanklich, auch wenn es schon längst deinstalliert ist. Also irgendwie bin ich immer noch in Himmelsrand. Und im Vorgespräch hat es sich auf definitiv so angehört, dass es dir und vielleicht ganz vielen anderen Menschen ja genauso ergeht. Wir haben Skyrim irgendwie nie verlassen, seitdem wir dort sind. Und das möchte ich heute mit dir, so ein bisschen drauf eingehen, und vielleicht finden wir eine finale Antwort oder so eine halbfinale Antwort. Und ich möchte zum Einstieg, weil man das Internet ja in solchen Sachen auch mal befragen kann, habe ich mal Quora oder wie das ausgesprochen wird, mal gefragt, was an Skyrim so toll ist. Und ich bin mal gespannt, was du zu der Antworten dieser Internet-Suchmaschine sagst. Der Grund, warum Skyrim sich so toll anfühlt, ist Open World Exploration. Reiche Lore und Storytelling, Charakter Customization, dynamische Quests, eine Modding Community, eine immersive Umwelt, spaßiges Kampf Gameplay und denkwürdige Charaktere.
Okay, am Ende haben sie mich ein bisschen verloren.
Ja, ich mich
muss
auch.
Vor allem
mich
sagen, auch. Beim spaßigen Kampfsystem schwierig.
Da haben sie mich auch verloren.
Es ist halt auch der Fluch des Stealth Archers. Ich werde immer, egal wie ich beginne, ich werde bei einem bogentragenden, schleichenden Charakter enden, weil es irgendwie das spaßigste Gameplay für mich ist. Egal wie ich mir am Anfang des Playthroughs vorgenommen habe zu spielen. Ich falle irgendwie immer in alte Muster zurück.
Aber so geht das einmal. Und überleg mal, ne, so eine coole Kampfanimation, wie du jemanden killst, oder diese Slow-Motion-Kameraperspektive des Pfeiles, der durch die Luft zischt und sein Ziel findet. Ich finde letzteres leider immer oder verfehlt. Oder an einer Ziege vorbeifliegt, um einen Drachen dahinter zu one-hitten oder so.
Ja,
was ich nicht alles auf Reddit gesehen habe.
Also diese Pfeile, die haben mich immer wieder gekillt, dass halt irgendwie das nicht so richtig passt, ne? Also dass das Spiel halt weiterläuft, aber in einem nicht ganz passenden Tempo, und du dann wirklich durch diese Zeitlupe auch etwas verfehlen kannst, finde ich schon faszinierend.
Ich finde es so cool, wenn es einen Skyrim-Film gäbe, wo auch genau solche Sequenzen drin vorkommen und Pfeile einfach irgendwas machen. Oh Gott, und dann im Abspann auch aufgeführt werden, Pfeil 1 bis 130 und seine ganz wichtige Rolle. Ja,
aber wenn wir es gerade schon von Pfeilen haben, muss ich natürlich auch erwähnen, ich habe hier die Street-Credibility, die ich mitbringe. Ich habe ein Tattoo von einem Pfeil, der in mein Knie mündet. Und ich weiß, dieser Joke, der ist tot. Der ist totgekaut. Das war er auch schon, als ich mir das Tattoo hab stechen lassen. Aber irgendwie verbinde ich das halt trotzdem damit. Und bei mir passt er auch, weil ich an diesem Knie einen Unfall hatte und da eine große Narbe habe und durch diesen Unfall auch so ein bisschen körperlich so eingeschränkt bin, was meinen Fuß angeht. Deswegen, ich wäre perfekt geeignet für die Jobbeschreibung einer Stadtwache in Himmelsrand.
Ich glaube, du hast den Joke gerade remaked. Also ja, ich fühle ihn, ich fühle ihn. Ich finde, ich glaube, es hat ihn niemals jemand besser umgesetzt. Das erinnert mich so ein bisschen an dieses, an diesen Typen, der den, der diesen Gamer aus der WoW-Folge von South Park cosplayed hat. Ne? wenn du das mal gesehen hast. Und ich denke mir so, okay, das ist Peak, das kannst du nicht mehr überbieten. Und ich glaube, ich glaube, nach dir kann auch niemand mehr diesen Pfeil ins Knie-Joke überbieten. Ja, ehrfürchtig, leicht zitternd, mit Mönchs-Echo im Hintergrund. Und bin ich doch jetzt sehr geflasht. Ich glaube dir, dass du extrem viel Ahnung von Skyrim hast, wahrscheinlich noch mehr als ich.
Glaube ich gar nicht, dass ich so der Experte bin.
Aber jetzt hat das wieder relativiert. Nein.
Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber ich wollte nur sagen, dadurch habe ich natürlich auch immer ein Stück Skyrim, was ich bei mir trage, auch wenn das Spiel nicht läuft. Also, wie du schon meintest,
es ist ein Stück Heimat. Er fühlt es, ist ein Stück Heimat. Und lass uns drüber sprechen, von einfachen zu schweren Antworten, und lass uns einfach starten. Warum denkst du, ist Skyrim eine Heimat? Warum ist Skyrim nicht nur ein Spiel, sondern wirklich auch unser Zuhause?
Also, zu diesen Antworten von Quora, oder wie man das auch ausspricht, ich habe keine Ahnung, die hatten ja schon ein paar Punkte. Also ich würde sagen, so diese Welt ist schon der Star so ein bisschen. Und vor allem die Projektionsfläche, die, das würde ich sagen, gilt auch generell für die Elder Scrolls-Spiele, dass sie eine super Projektionsfläche und so eine Sandbox-Open-World bieten, in der man existieren und sich so seine eigenen Geschichten vor allem, finde ich, so im Kopf irgendwie zusammenschreibt und sich überlegt, so was macht meine Figur. Also ich finde, die sind super, um so ein bisschen zu Roleplaying, auch wenn das Spiel mechanisch da gar nicht so viel hergibt, aber die Atmosphäre und die Welt und diese kleinen Geschichten vor allem sind, glaube ich, für mich so dieses, also dass ich in irgendeine Höhle laufe und dann lese ich da in einem Tagebuch von jemandem, und oft wird das auch gar nicht alles so explizit ausgesprochen, sondern es gibt manchmal auch einfach dieses, ja, Storytelling durch die Orte, und dann siehst du hier ein Skelett und kannst dich fragen, oh, wie ist es hier gelandet? Weil es ist nicht immer einfach ein so zufällig platziertes Skelett, sondern manchmal erzählen die Orte eben auch Geschichten. Und ich finde, damit glänzt Skyrim vor allem.
Das hast du doktorarbeitstechnisch sehr, sehr gut erfasst. Also Quora hat seinen Job verloren, jetzt fragen wir nur noch dich. Das hängt an so viel Stellschrauben zusammen, und ich habe in den letzten Jahren irgendwie festgestellt, dass was mich an Gaming am meisten beeindruckt, sind Atmosphären. Und ich glaube, du kannst dir ja kein schwierigeres Gebiet rausnehmen als Atmosphären, weil ja das letztendlich irgendwie so dasjenige ist, wenn alles einfach zusammengenommen wird, ne? Weil Atmosphäre besteht ja aus Soundtrack, Atmosphäre besteht aus Welt. Also es geht, glaube ich, nicht komplexer. Und was ich spannend finde gerade, weil dieses Spiel ja irgendwie auch in gerade dieses Spiel ja auch in Deutschland so unglaublich beliebt ist, was mit dem Mittelalter zusammenhängt, was vor allem auch mit dem Wikinger zusammenhängt. Also da sind ganz, ganz viele Sweet Spots getroffen. Und aber jetzt vielleicht vom Allgemeinen zum Speziellen. Ich finde, gerade wenn wir anfangen mit Mittelalter, das ist einfach so ein schönes Setting. Es ist sehr naturbelassen, ne? Es ist nicht zu kompliziert. Mhm. Gewalt regelt eben alles. Das ist auch, glaube ich, so der Grund, warum wir die Jahre jetzt auch Game of Thrones gerne geschaut haben. Das war ein so super einfaches Universum, super düster, und wo es auch unglaublich brachial zugegangen ist. Und ich glaube, würde in Game of Thrones ein Handy auftauchen oder so, oder würde da eine U-Bahn durchfahren, es wäre wieder alles zerstört. Das Gleiche gilt auch irgendwie für
oder ein Starbucks-Becher im Bildschirm.
Starbucks-Becher. Diese Szene hat alles gekillt. Nee, aber Mittelalter ist für mich sowieso schon sehr heimattechnisch. Da forciert es mich, da gibt es auf jeden Fall schon ganz viele coole Punkte für. Es ist sehr naturbelassen, und das liebe ich vor allem auch an Skyrim. Und jetzt in Bezug auf die anderen Bethesda-Spiele, während ich in Fallout eigentlich die gesamte Zeit immer nur überleben möchte, habe ich in Skyrim, ich möchte überleben, aber ich möchte dort auch irgendwie selber mich niederlassen. Ne? Du hast es schon richtig gesagt, das ist eine Welt, die ganz viele Geschichten erzählt. Sie lädt aber auch dazu ein, dass ich meine eigene Geschichte beitrage. Und ein wichtiger Punkt ist, ich habe noch in keinem anderen Rollenspiel so viel Spaß daran gehabt, Erinnerungen zu produzieren. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Charakter im Epilog, darauf gehen wir später ein, wenn ich in meinem Epilog bin, diese Welt ist, obwohl ich da gar nichts mehr zu tun habe, sie ist für mich immer noch nicht tot, weil wenn ich jetzt da durchspaziere, erlebe ich alles erneut, was ich dort erlebt habe. Und das funktioniert in keinem anderen Rollenspiel.
In keinem anderen. Das ist natürlich eine steile These.
Ich bin natürlich. Du kommst mit einem um die Ecke, wo ich sage, okay, nee, MJ, lass uns einfach über ein anderes Rollenspiel reden, weil jetzt hast du es ja gesagt, aber ja, genau.
Nee, ich bezeichne mich, glaube ich, so ein bisschen, weißt du, ich bin so nach Skyrim migriert und dort gefällt's mir auch und ich bin so der Nachbar, weißt du, für dich ist so die Heimat und ich habe mir da auch so das Plätzchen gemütlich gemacht, ich wohne so nebenan, aber ich werde dir immer erzählen, wie schön es in Cyrodiil war. Das ist und ja, weißt du, mein Opa damals, der hat die Oblivion-Krise miterlebt.
Ah, dieser alte Schinken wieder.
Ja, ja, ich werde, also für mich ist halt Oblivion auch so ein Spiel. Und Skyrim ist auch zu Teilen so ein Spiel, aber Oblivion bei mir sogar noch so ein bisschen mehr. Aber beide fallen auf jeden Fall in diese Sparte. Eben, ich finde generell, diese Elder Scrolls-Spiele erfüllen diese Rolle sehr gut. Und die machen halt auch trotzdem etwas, was man selten in anderen Spielen irgendwie findet, finde ich. Also ja, mit ihrer Welt, so das, ja, ja, wo dann alles so zusammenkommt. Weil ich finde, diese Spiele, die haben auch so. Ich kann auch niemandem verübeln, der diese Spiele nicht mag, weil ich finde, die haben auch so offensichtliche Fehler oder Dinge, wo ich voll nachvollziehen kann, wenn die einen rauswerfen. Die sind irgendwie overall so ein bisschen janky. Aber ich mag das auch, dass sie das sind. Und ja, wie ich meinte, so diese Projektionsfläche, die sie dann so aufbauen, das macht halt Skyrim auch sehr gut irgendwie, dass man eben diese Welt hat. Ich kann hier durchspazieren und habe das Gefühl, ich habe gerade einen schönen Spaziergang irgendwie gehabt. Ich habe so ein bisschen was von der Welt erlebt und auch das Gefühl, dass die Welt so ein bisschen atmet. Und ja, das habe ich halt in Oblivion auch. Und dazu, du meintest ja auch so ein bisschen dieses im Mittelalter, so dieses Naturbelassene. Da bin ich halt habe ich eine Affinität dafür. Ich bin auch damals, also so Herr der Ringe war so mein Shit, als ich irgendwie groß geworden bin. Und ich habe ganz viel Fantasy-Romane gelesen, meistens eben auch so Mittelalter-Fantasy. Das ist so ein Setting, was mich so automatisch auch schon anzieht. Im Vergleich jetzt zu so Sci-Fi-Settings oder sowas. Da brauche ich immer noch so ein bisschen, um da reinzukommen, um so richtig anzuknüpfen. Aber du kannst mir so ein Mittelalter-Fantasy-Wald hinstellen und ich werde meinen Spaß haben. So, ich werde da gerne durchlaufen. Ich mag Wälder generell. Und ja, werde da einfach meinen Spaß drin haben und mich da so ein bisschen wohlfühlen. Das ist halt oft auch so dieses Wohlfühlen. Ich finde so in Sci-Fi oder Fallout hast du dann oft so Settings, die sind so, ja, eigentlich extrem menschenfeindliche Umgebungen oder so hyperkapitalistisches, wodurch man sich eigentlich so diesen Platz erkämpfen muss. Und klar, du hast jetzt auch in Skyrim hast du überall Tiere oder irgendwelche Monster, die dir gefährlich werden können. Aber irgendwie fühlt es sich auch so ein bisschen an, als könnte ich da einfach spazieren und die Welt genießen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass mir hier direkt alles gefährlich wird.
Das ist total spannend, mehrere Gedanken dazu. Ich glaube, wenn ich so Cyberpunk und Fallout spiele, da geht es mehr weniger ums nicht ums Fühlen, sondern mehr darum, dass ich intellektuell herausgefordert werden möchte, ne? Weil alles so komplex ist und weil alles so ganz viele Hintergründe hat. Und ich meine, das kommt unserer Realität natürlich auch am nächsten, ne? Die jetzt nicht so krass überflutet ist wie Cyberpunk, aber auch jetzt haben wir schon eine Medienwelt, durch die wir kaum noch durchblicken. Siehe Internet, siehe Fake News etc. Und gleiches ist zum Beispiel auch, bei Skyrim habe ich nicht das Gefühl, dass das eine lebensgefährliche Umgebung ist, aber ich fühle mich in Skyrim mehr wie so ein Tier, also wie ein Tier in der Natur. Ne? Das hat alles nicht irgendwie, das ist alles irgendwie, hat es seine Richtigkeit, da ist nichts irgendwie falsch. Also Gewalt wirkt dort halt so, als würde es dazugehören, während es bei Fallout wieder so menschengemachte Gewalt ist. Ne? Dort wirkt das hier wieder komplett anders. Und ich habe als Kind Wälder irgendwie nie verstanden, das war halt super langweilig. Ne? Ich wollte halt eher nur zocken und dann hat als irgendwie was Ironisches, wenn ich dann am liebsten später zocke, um in Wäldern spazieren zu gehen, obwohl ich das auch immer im Realen tun soll. Ich habe mal für GameStar eine Kolumne geschrieben, dass ich halt am liebsten in so geilem spazieren gehe, und da haben mir Leute drunter geschrieben, warum machst du das denn nicht im echten Leben? Das mache ich auch im echten Leben, aber ich habe manchmal das Gefühl, Skyrim hat mir da auch noch mal näher gebracht, was ich an Natur so mag, aber das sind so, Natur hat so Momente und Stimmen, die du, glaube ich, als junger Mensch einfach nicht wahrnimmst. Und ich glaube auch, je tiefer du in einer modernen Erwachsenenwelt angekommen bist, U-Bahn fährst, Auto fährst, Asphalt riechst, in Bäckereien reingehst, im Büroalltag sitzt, desto mehr, glaube ich, kann man auch die Geschichte und die Stimmen von der Natur besser wahrnehmen.
Mhm. Ja, ich glaube vor allem, weil man mit dem Alter, glaube ich, auch so ein bisschen mehr zu sich findet. Also einfach innerlich. Und ich glaube, dann ist man eher dafür auch offen. Und ich glaube, so gerade als Jugendlicher oder als Kind, da ist auch so viel von außen, auch Erwartungen und alles, dass man eigentlich so die ganze Zeit auf Trab gehalten ist. Dass man noch so innerlich unruhig ist.
So, der Erwartungsdruck ist so hoch, man lässt sich nicht drauf ein, was man vorfindet, und erwartet einen Freizeitpark, wenn man in den Wald geht. Aber ich habe das stellenweise manchmal genossen, so rumzuklettern, aber wenn ich einem Pfad folgen sollte, war das immer mega langweilig. Aber heutzutage kann ich das halt auch total anders wahrnehmen. Und bist du in Skyrim eher so der Waldmensch oder der Gebirgsmensch?
Ah, ich meine, es hat beides, ne? Ich würde sagen, ich habe generell eine Affinität zu Wäldern, aber Skyrim hat auch sehr schöne Gebirge, finde ich. Also das macht auf jeden Fall auch Spaß. Und ich meine, allein auch immer diese, du meintest ja so, warum geht man nicht auch in der echten Welt einfach spazieren statt in Skyrim? Aber wie viele schöne Vistas man da präsentiert bekommt, wenn man da 20 Minuten lang läuft. Also ich muss erstmal hier 20 Minuten durch die Innenstadt laufen, bis ich hier ein paar grüne Bäume sehe.
Ja, richtig. Und ich finde es interessant, das sind so Sachen, die man erst wahrnimmt, wenn man so ein Gegenteil präsentiert bekommt, weil ich hatte auch gehofft, dass ich in Starfield beispielsweise eine Heimat finde. Und da hat es irgendwie nicht funktioniert, weil es einfach nur Fläche ist, aber Fläche ohne Charakter. Und bei Skyrim muss man natürlich auch sagen, das ist super künstlich, wenn man mal so durch die Fassade durchblickt, weil das ist an sich, Skyrim ist sehr klein, und Skyrim hat unglaublich viele Point of Interest, ne, viele Quests, viele Städte, die nah beieinander liegen. Und das ist schon, also früher kam es mir so vor, als sei Skyrim riesig, aber wenn ich es heute noch mal spiele, du bist innerhalb von einer halben Stunde eigentlich überall. Also die Welt ist nicht besonders groß. Das führt natürlich dazu, dass du halt oft auch in spannende Dinge reinläufst, was du eben wiederum bei Starfield nicht hast. Aber du hast jetzt zum Beispiel auch schon andere Zutaten erwähnt, das hatte ich tatsächlich auch mal gelesen. Die Musik in Skyrim ist, sie erzählt selber schon Geschichten, ne? Also die Atmosphäre erzählt Geschichten, weil du hast eine eigene Musik bei Nacht, du hast eine eigene Musik bei Tag, du hast eine Musik in Städten, du hast eine Musik von außerhalb, du hast wieder so eine typische, eher akustische Soundeffekt-technische Musik, wenn du in irgendwelchen Dungeons drin bist. Und du wirst immer von einem Moment in den anderen getragen. Und obwohl es so düster ist, habe ich immer das Gefühl, man kehrt doch wieder dazu zurück, dass das irgendwie heimatlich, dass das irgendwie komfortabel ist, ne? Also so richtig unangenehme Momente erlebe ich in Skyrim irgendwie nicht, ne? Also genauso wie es in der Natur eigentlich auch jegliche Brutalität auch wiederum zur Natur gehört, ne?
Ja. Ja, es fühlt sich alles ein bisschen simpler auch an. Ein bisschen einfacher zu begreifen, die Welt einfach auch dadurch.
Hast du für dich einen Lieblingsplatz in Skyrim?
Ich wollte noch davor kurz fragen, wie denn gerne deine Präferenz zwischen Wäldern und Gebirge aussieht.
Sind Sie eher ein Waldurlaubsmensch oder ein Gebirgsmensch? ich mag den Wechsel in Skyrim, muss ich sagen. Und auch jede Quest und jede Fraktion schickt dich ja auch in ein anderes Gebiet, ne? Weil wenn du mit der Akademie von Winterfeste zu tun hast, bist du schon im eisigen Norden. Das ist so ein Spiel für sich. Dann hast du so die Graslanden rund um Weißlauf. Das ist auch wieder ein Spiel für sich. Und so alles, was dann so zwischen Gebirgen und Wäldern ist, das ist auch noch mal. Ich glaube, ich kann mich nicht mal auf eins festlegen, weil ich diesen Wechsel total mag. Aber darauf kommen wir später tatsächlich, nämlich das würde ich dich später gerne auffragen, nämlich dieser Hearthfire DLC, das war für mich so der perfekte Abschluss für dieses gesamte Spiel, weil ich dann überlegen musste, ja, wenn du jetzt aber sesshaft wirst, du Reisender, wo setzt du dich hin? Und das hat mich echt Stunden gekostet, bis ich da den perfekten Platz für mich gefunden habe. Ich möchte es noch gerade ergänzen, bevor du mir sagst, was dein Lieblingsort ist oder du auf irgendwas anderes eingehst. Du hast schon recht, Skyrim ist schon wanky-tanky, Clanky, also das Kampfsystem ist wirklich nicht, also pff, also das Kampf, also wenn du jetzt mal Evode-Kampfsystem dagegen siehst, das ist ein geiles, sexy Kampfsystem. In Skyrim, es ist halt wirklich total stumpf und es ist so im Stealth noch spannender. Aber ich muss auch ehrlich sagen, viele der Quests haben mir auch eigentlich überhaupt nicht Spaß gemacht, wenn ich jetzt überlege, dass das Einzige, was mir richtig Spaß gemacht hat, so Diebesgilde, Assassinengilde war. Aber sonst fallen ja alle anderen Quests schon raus, ne? Bürgerkrieg, Klingen, die Daedra-Nebenquests finde ich ganz geil. Aber ich könnte jetzt keine Lieblingsquests in Skyrim nennen, weil ja, erstens Kampfsystem, zweitens immer relativ wenig Lösungsmöglichkeiten. Ich glaube, ich habe Quests in Skyrim immer gefeiert, weil sie mich an interessante Orte geführt haben. Aber ich habe nichts davon unbedingt direkt gefeiert. Also würde man im Wirtshaus eine Ballade über mich singen, dann bitte lass alles raus. Bitte sing keine Balladen über mich, denn ich bin eigentlich jemand aus einer Ego-Perspektive, der Leute gekillt hat. Und so geil ist das jetzt auch nicht.
Ja, ich muss auch sagen, also ich habe ja mich, also meine Beziehung zu Skyrim ist eh dadurch, ich formuliere es mal, ist vorbelastet, aber ich habe dadurch noch mal eine andere Beziehung zu dem Spiel, weil ich habe damals einfach Let's Plays dazu gemacht und sehr viele. Also ich habe sehr viele davon, ich glaube, ich habe insgesamt so 600 Videos oder so zu Skyrim gemacht.
Ach krass.
Und ja, da, ich habe zum Beispiel auch so die Gilden-Quests habe ich dann immer so als eigenes Projekt gemacht. Und dann habe ich mir dafür extra einen Charakter erstellt und den dann so ein bisschen so auch geroleplayed. So, wie würde jetzt jemand aussehen, der die Kriegergilde hier macht? Der zu den sie heißen irgendwie anders, oder? Heißen sie einfach Gefährten?
Die Gefährten im Deutschen, ja, genau.
Ja, okay. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob sie in Skyrim nicht noch einen anderen Namen hatten. Ja. Aber ja. Genau, da habe ich mir dann das immer so ein bisschen so überlegt und dann so geroleplayed. Und ja, als ich jetzt vor, ich glaube, 2 Jahren habe ich Skyrim noch mal so replayed, aber noch nicht so ganz. Ich will eigentlich noch mal auch nach Himmelsrand zurückkehren. Es wird mich auch immer wieder wahrscheinlich abholen. Ich werde immer in diese Welt zurückkehren. Aber was mir vor allem aufgefallen ist, ist, ja, beim Replay vor allem, weil ich da mit einer deutlich kritischeren Linse dann herangegangen bin, auch an das Spiel und weil sich, glaube ich, auch so ein bisschen meine Präferenzen und Erwartungen an Spiele einfach auch mit der Zeit geändert haben. Da können wir bestimmt auch noch drüber sprechen. Ist mir vor allem hängen geblieben, okay, ja, die meisten Questlines sind halt gar nicht so cool. Und vor allem sind die paar coolen wirklich in einem Meer aus Mittelmäßigkeit so ein bisschen begraben. Und das Spiel macht es mir echt schwer, dann die Guten irgendwie rauszupicken.
Ja, fühle ich total hart. Ich hatte auch immer das Gefühl, du wirst ja immer wieder in dieselben Geschichten halt eingespannt. Ja, egal welche Richtung du gehst, du wirst wahrscheinlich dann auf eine bestimmte Quest treffen, ne? Markarth, Winterfeste, Einsamkeit, Riften. Wie gesagt, Riften liebe ich als Stadt. Ich muss dann wiederum sagen, die Diebesgilde ist irgendwie so, ich wundere mich, warum die keiner findet, weil die machen so viel Raum aus in Riften. Und also ganz ehrlich, 90% aus Riften bestehen nur aus Diebesgilden-Kellern und dann hast du Riften drüber, auch wenn das fantastisch aussieht. Ja. Aber dann habe ich tatsächlich mal diese Legendary Edition gespielt und was mich ja persönlich mal total gestört hat, so die DLCs hinten raus, ne, so Dawnguard, Vampir, das war wieder richtig cool. Ich finde Dragonborn hinten auf der Solsteim-Insel, der ist so ein bisschen weird. Das ist so mir ein Ticken zu däädrisch und wer ist jetzt eigentlich der Liebling von diesem komischen Tentakelwesen? Und das war mir alles ein Ticken zu abgespaced. Und dann dachte ich mir immer, ist schade, dass da echt nicht viele, nicht mehr so zusätzliche Nebenquests sind. Und dann hatte ich tatsächlich ja jetzt auch schon viele, viele Podcasts mit Amemos, also dem größten deutschen Skyrim-YouTuber gehabt. Und dann haben wir beide auch darüber gesprochen. Ich finde, gerade mit Mods kommst du dann einem Spielgefühl, was ich gerne hätte, sogar viel mehr näher, weil ich tatsächlich dann lieber mit einem Alternate Beginning spiele, ne, auch diese ewige blöde Kutschenfahrt mit Ulfric Sturmmantel. Oh, ich könnte. Weißt du, oh, nee, dann hast du Alternate Beginning und dann würde ich mir tatsächlich einfach Radiant Quests machen, ne, und dann habe ich eine Witcherin gespielt, die einfach nur Kopfgeldjägerin ist und Banditen killt und Tiere tötet und dafür Geld einstreicht. Also, dieses Leben und Wohnen in Skyrim finde ich dann einfach viel besser als jegliche Quest, die mir da präsentiert. Und dann siehst du zum Beispiel so Mod-Kreationen wie beispielsweise Forgotten City oder Enderal, ne, wo du dir denkst, okay, das ist storytechnisch weitaus über dem Niveau, was Bethesda jemals geschafft hat in Skyrim.
Also Enderal ist immer noch für mich ein Projekt, was ich finde das toll, aber auch unglaublich, dass das existiert. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also wie lange daran gearbeitet wurde und dass das professionell vertont ist und das Writing ist richtig gut. Es erzählt halt wirklich auch eine lange, ja, Geschichte mit Tiefe, mit Charakteren, die Tiefe haben. Da war ich wirklich sehr begeistert. Es hätte auch zu wenig Leute sprechen heute noch über Enderal, habe ich das Gefühl. Es hätte auch einen eigenen Podcast wahrscheinlich mal verdient.
Das ist das Problem bei mir und ich kenne den Autoren dahinter Nicolas Litzau, Schreiber, und das ist ein fantastischer Mensch und der schreibt tatsächlich selber auch Bücher, und wenn ihr Skyrim-Literatur sucht oder Literatur wie Skyrim, dann lest seine Bücher dazu oder sein Buch. Und bei ihm, das Einzige, was mich stört, ist, das kann man ja leider nur auf dem PC spielen und PC ist bei mir ein Arbeitsgerät und deswegen habe ich ihn gefragt, oh, Nicolas, wie sieht's mit dem PS4-Port aus? Ich meine, Forgotten City hat ja auch einen bekommen und er meint halt, nee, es ist ein Wunder, dass sie das überhaupt fertiggestellt haben. Ne? Die würden nie wieder Hand daran anlegen, um das auf eine Konsole zu bringen. Und da muss ich, glaube ich, mal einfach den Computer komplett abbauen, im Wohnzimmer wieder aufbauen und dann muss ich mal tagelang Enderal spielen. Das ist das Einzige, was es mir so ein bisschen vermiest, aber es ist vollkommen meine Schuld und nicht Enderals Schuld.
Ja, da wäre dann auch meine Frage vor allem, also dann hast du ja Skyrim nur eingeschränkt gemoddet erlebt, oder?
Selber gespielt mit Mods, nicht so viel, wie ich hätte können. Ganz viele Mods gesehen und oft auch immer nur Mods beobachtet, um mir das ultimative Spiel zusammenzustellen. Und wie gesagt, ich brauche nicht mal viel. Ne? Ich weiß, dass man 40.000 Mods in Skyrim installieren kann. Und dann sieht diese Welt, die sowieso in Vanilla schon geil war, sieht die noch viel geiler aus. Mir geht's dann vor allem um Story-Quests, ne? Dass ich da was Neues machen kann, weil ich oft das Gefühl habe, man hätte auch noch mehr coolere Geschichten in Skyrim erzählen können. Aber wie gesagt, mir reichen schon Radiant-Quests und Alternate Beginning. Kannst du irgendwelche Mods empfehlen, wo du sagst, dass die holen aus Skyrim noch mal alles raus?
Oh, das ist natürlich immer so eine Frage, was man dann wirklich für Erwartungen an das Spiel hat, weil es gibt ja Leute, die modden sich da halt so komplett ihr eigenes Ding irgendwie da rein und wirklich auch Sachen, die, also ich sag mal so, ich habe immer sehr so, ich sag mal, lore-friendly gemoddet. Und hab mir dann eher so, ja, halt Sachen gesucht, die das eigentliche Spielerlebnis so ein bisschen aufwerten oder angenehmer machen. Und ja, das ist dann überwiegend einfach visueller Natur, dass ich da dann halt irgendwelche Texturen mal noch anpasse. Oder was ich immer ganz nett fand, war, dass auch an den Wanderpfaden irgendwie so Fackeln platziert sind.
Ach, schön.
Und wenn man dann noch mit so einer Lighting-Mod oder so einem ENB irgendwie arbeitet, wo dann zum Beispiel die Nächte auch deutlich dunkler und irgendwie bedrohlicher wirken, und dann hat man das noch mit dieser Laterne. Das war auch so eine Standard-Mod bei mir, so eine Travel-Lantern, die dann so an der Hüfte baumelt.
Ah, cool.
Genau, weil das fand ich immer so ein bisschen blöd, so in Höhlen. Also im Ursprungsspiel ist es meistens zu hell, dass man eine Fackel braucht, wirklich. Und wenn man dann mit dem, also ja, die Belichtung so ein bisschen anpasst, dann haben die Höhlen halt auch so ein bisschen was Mystischeres, Gefährlicheres. Und dann muss man auch so ein bisschen mit Licht arbeiten, weil ich finde eigentlich so diesen Gedanken von diesem Dungeon Crawling, dass man da in, ja, irgendein Gebiet vordringt, wo man nicht weiß, was einen erwartet, auch irgendwie ganz cool. Genau, deswegen sind es bei mir überwiegend solche Mods und natürlich, also das Inventar, das ist wirklich. ich verstehe auch nicht. Also zum Beispiel Avowed ist ein gutes Beispiel. Das Inventar sieht einfach aus wie ein gemoddetes Skyrim-Inventar. Also und ich weiß nicht, warum Bethesda das nie hinbekommt. Bei jedem neuen Spiel ist, glaube ich, das Erste, was es gibt, immer eine Inventar-Management-Mod, die das irgendwie noch mal besser oder umgänglicher macht. Das ist halt wirklich was ich ein bisschen lästig bei Skyrim auch finde. Weil bei meinem letzten Mal, als ich es angespielt habe, habe ich es erstmal auch ungemoddet gespielt, um das Spiel noch mal so in seiner puren Form zu erleben. Natürlich hier diese Version mit dem neuen Lighting und so, und diesen paar Verbesserungen. Aber ja, keine Ahnung, ich finde, so ein paar Sachen kann man dann schon irgendwie anpassen. Und je nach Anspruch kann man natürlich auch noch viel mehr in Details gehen. Es gibt zum Beispiel auch einige Mods, wo man super einfach die Vielfalt an verfügbaren Waffen und sowas verbessern kann, dass es halt viel mehr verschiedene Waffenmodelle und sowas gibt, die in der Welt verteilt werden. Sowas ist immer cool. Also einfach so, ich finde so diese Sachen, die Skyrim eigentlich hat, dann noch mal so ein bisschen so auflevelt und ein bisschen ausbaut.
Mich würden da, also ne, es gibt ja auch Mods zum Thema Third-Person-Kämpfe, noch bessere Kämpfe etc. oder Energiebalken und sowas, Survival-Mods. Das sind so alles Dinge, die für mich so ein bisschen das Gamey-Game noch gamiger machen. Mich persönlich interessieren dann eher Mods, die das Spiel für mich noch heimatlicher machen, ne? Und meinetwegen neue Orte hinzufügen. Ich habe jetzt beispielsweise auf der PS4, also auf der Anniversary Edition PS4, habe ich tatsächlich jetzt auch über den Creation Club eine Mod runtergeladen, die fügt Einsamkeit einen eigenen Karneval hinzu. Das ist halt krass, ne? Hast du da tanzende Figuren, hast Attraktionen, hast nochmal eigene Schmiede. Ich bin da echt durchgegangen, hab da 45 Mods runtergeladen, nur um neue Orte zu haben, ne? Okay. Weil wie du schon sagtest, ist irgendwie cool, ne? Du findest eine Notiz, dann musst du in eine Ruine gehen. Da funktioniert dieses Environmental Storytelling auch ganz fantastisch, ne? Dass du mehr so tote Geschichten wieder aufliest. Ich meine, Fallout besteht nur daraus, während du bei Skyrim ja sowohl lebendige als auch tote Geschichten hast. Ich glaube, es ist, finde ich, dann halt vor allem spannend, diese, wie gesagt, beim Hearthfire-DLC, da habe ich echt das Gefühl gehabt, plötzlich einen Charakter zu haben, der in diesem Spiel wohnt, weil zuvor war es halt, ich habe immer in jeder Stadt jedes Gebäude gekauft und habe da meinen Krempel halt abgeladen, ne, und das war es halt dann. Und mit diesem Hearthfire-DLC, dann war ich plötzlich auch ein Vampir, ne, und durfte mich tagsüber halt nirgendwo draußen zeigen, dann hatte mein Charakter plötzlich mal so Charakter, und er hatte plötzlich Narben, der hatte plötzlich irgendwie was Bezeichnendes, weil je mehr Quests ich angenommen habe und je öfter ich irgendwie Anführer von irgendwas war, desto weniger wusste ich, wer ich bin, außer ich habe so einen Ausweis, der 6 Kilometer lang ist. Ich bin übrigens der Chosen One und Anführer der Diebesgilde, Anführer der Winter. Das hat irgendwie alles keinen Spaß gemacht.
Yeah.
Und dann habe ich mich in meinem Haus niedergelassen und das war wirklich cool, weil du dann halt noch, du musst Holz kaufen, du musst gucken, wo kriegst du das alles her, dann gehst du wieder hin, dann darfst du einen Vogt einstellen. Und ab dem Punkt dachte ich mir, oh, jetzt kann ich hier richtig krass roleplayen. Und ich hätte, glaube ich, sehr gerne in Skyrim irgendwie ein bisschen mehr Sims gespielt und weniger Schatzsucher in dem Sinne. Hast du diesen Hearthfire-DLC gespielt? Hast du den gefeiert?
Den habe ich wirklich so mit am wenigsten mit interagiert, muss ich leider sagen. Weil, ich weiß nicht, ich fand das Platzieren und so, das hat sich alles zu janky irgendwie angefühlt. Oder zu
wie alles in Skyrim.
Ja, aber ich finde, da glänzt es dann halt gar nicht. Und ich glaube, da gibt es mit Sicherheit auch noch Mods, die das alles irgendwie vereinfachen und einem da viel mehr Optionen geben.
Aber dann frage ich dich anders. MJ, was bist du für ein Charakter in Skyrim? Womit verdienst du dir deinen Lebensunterhalt und wo wohnst du?
Ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, was für eine Figur ich natürlich gerade spiele.
Aber es gibt bestimmt eine MJ-Figur. Ich gibt bestimmt viele MJs, aber einer von den MJs ist der MJ-ste. Deswegen vom MJ-sten würde mich seine Geschichte interessieren.
Ja, das ist wahrscheinlich einer, der ja doch so ein bisschen durch die Lande zieht, vielleicht sich mit der Jagd irgendwie den Lebensunterhalt verdient. Und
wir sind Kollegen, wir sind nicht nur Nachbarn, wir sind Kollegen. Fantastisch, ja.
Genau, und wahrscheinlich am meisten somit dann auch so ein bisschen durch die Wälder zieht. Also so, ja, rund um Riften und hier, wie heißt das, Falkreath? Ich weiß gerade nicht.
Falkenring?
Ja, genau, irgendwie da durch die Wälder. Ich mag halt auch vor allem so diese Herbstwälder auch, wenn alles so schön orange-rot-Töne irgendwie hat. Da ziehe ich auch sehr gerne durch. Ich mag aber auch, weiß nicht, ab und an verschlägt es mich auf meiner Reise bestimmt auch mal so in den Norden und dann spaziere ich da an diesem Meer entlang, alles ist voller Eis und besuche Einsamkeit, weil ich diese Vista einfach sehr genieße. Und was ich zum Beispiel, du hattest nach Lieblingsorten gefragt und ich mag es vor allem, wenn es so Höhlen gibt, die dann so ein bisschen dieses Konzept Höhle aufbrechen und eigentlich so ein kleines Tor in so eine andere Welt sind. Also die dann in dieser Höhle dann zum Beispiel noch mal so einen Wald haben und so. Und da gibt es zum Beispiel eine in der Nähe von Einsamkeit, was auch noch so ein schöner Kontrast ist, weil da eben alles voller Eis und Schnee ist. Und dann gehst du da in so eine Höhle und die ist plötzlich so richtig so grün, blau. Du hast da auch so Flüsse, die durchfließen. Hast da dann auch noch mal so kleine Berge in dieser Höhle, die wirkt auch richtig groß. Ich glaube hier Shadow Green Cavern heißt sie auf Englisch. Ich weiß gerade den deutschen
Titel nicht. Ja, aber ich wusste sofort, von welcher Höhle du sprichst, ja.
Ja, genau. Und da gibt es so ein paar, die so in diese Richtung gehen. Es gibt auch im Dawnguard-DLC, glaube ich, auch so 2, 3 besondere Höhlen, die echt cool sind, die dann innerhalb dieser Höhle. Es gibt ja auch diese eine, die, glaube ich, noch diesen Eissee zum Beispiel hat, wo dann sogar so ein Drache noch rausbricht.
Stimmt, der nur aus Skelett besteht. Ja.
Genau, und so, wenn die einen noch mal in so eine eigene Welt, aber so eine sehr dichte Atmosphäre irgendwie entführen, das mag ich sehr gern. Ja, und vor allem, wenn sie auch noch mal so mehr Natur innerhalb der Höhle noch einbauen. Das finde ich immer.
Also, wenn du von Natur so ein bisschen überrascht wirst, weil ich muss sagen, die Dungeons selber, das sind für mich halt fast schon irgendwie Flure, ganz, ganz typische Höhlensysteme, die mich jetzt eigentlich nicht beeindrucken. Aber diese unterirdische Höhle, wo du so richtige Avatar-Vibes, Pandora-Vibes kriegst, ja, ich erinnere mich. Und dann ist es zum Beispiel so, es gibt eine ganz tolle Stelle in Einsamkeit. Ich muss bei Einsamkeit immer aus die Stadt aus Hype the Time Quest denken, falls du das kennst, das ist das Playmobil-Spiel von Ubisoft und die haben da auch so eine ganz malerische Burg und das sieht wirklich so aus, hätte ich es als Kind gerne aus Lego zusammengebaut. Einsamkeit ist ja wirklich oben im Norden und hat dann diesen Gebirgsarm, der über dem Wasser halt lang führt. Und dann hast du diesen gigantischen Steinbogen, woran auch der Hafen liegt, und wenn du vom Hafen aus Richtung Einsamkeit guckst, dann siehst du ja links so die Türme und dann bis zum blauen Palast, und das ist so eine der besten Stellen, die man sich gerne auch bei Tag und bei Nacht anguckt.
Ja.
Ich persönlich bin nicht die Person, um in Einsamkeit zu leben. Ich habe mich da echt am unwohlsten gefühlt, weil ich ja eher so ein Scheusal.
Die Stadt selbst ist echt
Ich bin halt so ein Scheusal, ich gehöre da nicht hin, weißt, aber ich fand diese Stadt halt, also ich habe auch immer gesagt, dass wir da Urlaub quasi machen und nicht, dass ich da wohne. Das waren so ganz komische Tage dort. Finde ich auch gut, dass du diesen Raum um Riftenraum erwähnst, weil das ist ja wirklich, da ist diese ganze Stadt ja wirklich eine Jahreszeit. Ich habe manchmal das Gefühl, Skyrim ist mehrere Jahreszeiten in einer Welt, und bei Riften hast du ja tatsächlich diese Strohfelder, du hast diesen See kurz vor Riften, und Riften selber ist für mich so ein sehr verruchtes Venedig, ne, weil es halt vor allem so am Wasser liegt. Riften kriege ich richtig gute melancholische Laune. Es würde mich nicht wundern, wenn die Halloween dort unten feiern würden, ne? Ja. Wenn ich dir sagen muss, Markart ist so, schick mir echt keine Postkarte aus Markart. Also da kriege ich richtig schlechte Laune, dieses Steinbruch.
Also ich muss sagen, visuell ist die auch beeindruckend, aber ja, ist jetzt nicht so die Stadt, wo ich hingehe, um abzuhängen. So, das wäre sie nicht. Da wäre ich in, ja, wahrscheinlich fast jeder anderen Stadt. Ich muss auch sagen, die ganze Ecke um Markart herum habe ich nie ganz so. Oh. Da habe ich mich nie ganz so wohl gefühlt. Obwohl sie ja eigentlich auch nette Ecken hat. Aber irgendwie, weiß nicht.
Weißt du, immer wenn ich auf Markart zureite oder zugehe, fühle ich mich so, als würde Gimli neben mir gehen und sagen, ja, Pökelfleisch und oh mein Gott, die Ulfen brennen und oh, ich werde dir Zwergkunst zeigen und Wemer sind so cool und so. Ich denke mir so, Gimli, halt's Maul, bitte, halt's Maul. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann Gimli dann dort abgeben und dann habe ich meine Ruhe. Aber ich bin echt nicht gerne in Markart, vor allem wenn du dann da dein eigenes Haus hast und dann hast du halt deinen Teppichboden oder deine Matratze eben wieder auf Stein liegen. Ich lebe nicht gerne in steinigen Behausungen.
Ja, das stimmt. Ja, eben gemütlich ist sie nicht. Und ich muss auch, also das ist ja generell so ein Konzept, finde ich auch, wo sich Elder Scrolls auch für entscheidet. Und zwar, dass wir eigentlich halt so diese große offene Welt haben, aber diese ganzen Städte, die fühlen sich ja an wie Dörfer. Weil sie treffen ja trotzdem die Entscheidung, dass hier eigentlich jede Figur einen Namen trägt und auch irgendwie ein Haus und einen festen Platz hat. Und das ist ja ein starkes Gegenkonzept zu, ja, sowas wie, sagen wir mal, GTA oder den meisten anderen, auch so Witcher 3 oder sowas. Die Open Worlds sind ja sehr anders. Die haben viel mehr so diese Kulisse und halt viele Menschen, die dann in ihrer Gesamtheit so diese Belebtheit erzeugen. Und ich finde, Elder Scrolls fühlt sich dadurch manchmal auch so sehr dorfig oder manchmal auch leer an. Aber du hast dann trotzdem halt, ja, irgendwie Städte, die dadurch so einen Hintergrund haben, so, ah, da läuft wieder der irgendwie in Riften rum und ich weiß, wo er wohnt, so. Und dann kann ich auch, klar, das ist jetzt nie ultrativ, aber oft sind sie dann auch noch ein bisschen charakterisiert zumindest oder haben so ihre paar Sätzchen, die dann so ausreichen, damit man sich noch was ausmalen kann. Und man kann sich vorstellen, wie diese Leute so ihren Tag hier in der Stadt irgendwie, ja, halt führen und erleben und irgendwie auch dort dann so existieren. Und ich finde, das haben viele andere Spiele nicht so sehr. Gleichzeitig fühlt es sich dadurch aber halt auch sehr klein an. Und ich glaube, das muss man dann auch mögen. Wie findest du das?
Ne, bei Skyrim ist immer so ein Satz, den ich immer droppe, wenn ich durchgehe. Ich kenne mein Land und meine Leute. Ne? Mhm. Weil ich sofort weiß, dass ich in Weißlauf definitiv zu dieser Schmiedin gehe. Dann gibt's in Weißlauf diesen Händler, der immer sagt, er würde seine Schwester für irgendwas verkaufen. Das ist so ein richtiges Arschloch. Und da treibe ich den Preis immer in die Höhe und lasse meistens was mitgehen. Ne? Man fängt ja an, so Beziehungen zu führen. Und da stimme ich dir zu. In GTA habe ich keine wirklich Beziehung zu Gebäuden, zu Charakteren, zu NPCs, deren Autos ich klaue. Ich meine, GTA ist nicht eine lebensfeindliche Umgebung. Ich bin die lebensfeindliche Umgebung in GTA. Ne? Und das Gleiche ist ja auch zum Beispiel in Assassin's Creed. Ich mag diese historische Atmosphäre, ich mag die historische Kulisse, aber es fühlt sich für mich dann stellenweise doch leider wie ein Museum an, wie wirklich nur eine Kulisse, durch die ich schreite und diese Leute sollen ja eigentlich nur simulieren, ja, so früher war es mal jetzt. Aber ich habe nicht das Gefühl, in Assassin's Creed in einem Ist-Zustand zu sein, sondern es war mal so und jetzt wird es für mich simuliert. Das sind für mich alles wirklich nur NPCs, während in Skyrim, du kannst ja fast jeden Charakter ansprechen und jeder Charakter hat auch eine Geschichte. Und da merke ich zum Beispiel auch durch Avowed, wo du noch mehr Dialoge hast und Charaktere, finde ich es cool, dass du noch viel mehr diese Charaktere kennenlernen kannst und dass die Beziehungen, also dass nicht nur ich Beziehungen zur Welt aufbauen kann, sondern dass die auch wiederum Beziehungen zur Welt aufgebaut haben, wenn du dir mal so in Skyrim Schlafzimmer anguckst. Und ich mag es zum Beispiel auch manchmal, dass du auch manchmal einfach nur mit Menschen reden kannst, ohne dass die Quests relevant sind. Mhm. Genauso in Avowed, genauso in Skyrim. Weshalb ich auch finde, es gibt viele Leute, die Avowed vorwerfen, na, das darf man niemals mit Skyrim vergleichen. Leute, das hat mit der Größe überhaupt nichts zu tun. Ich finde, alle markanten Punkte in Skyrim sind auch in Avowed drin, vielleicht sogar stellenweise besser. Ja,
ich glaube, ne, was Avowed ein bisschen fehlt, oder? Also ich habe es selbst jetzt noch nicht gespielt, deswegen hier auch als Frage, ist einfach so noch diese, sag mal, diese Physik-Bullshit und dass du alles aufheben kannst in der Welt und damit interagieren oder keine Ahnung, in Skyrim ist ja auch der Klassiker, dass du zum Beispiel so Körbe über die Köpfe der Händler packst und dann sehen sie einfach nicht, wenn du klaust oder sowas. Also du hast so sehr viel so Spielereien.
Ich meine, du hast in der Maut, hast du kein Karma-System und du kannst auch klauen, was rumliegt. Das liegt aber auch einfach daran. Und ich hab das manchmal das Gefühl, wenn Leute jetzt gerade zum Beispiel Kingdom Come Deliverance 2 gespielt haben und dann sagen, ja, aber oh Gott, Wout ist ja nicht immersiv. Die beiden waren noch nie im Wettkampf nebeneinander und die beiden müssen auch nicht miteinander verglichen werden. Ich vergleiche ja auch nicht ein GTA mit einem Mario Kart. Das sind zwei völlig unterschiedliche Spiele. Mhm. Und der Unterschied ist halt nur, Wout liefert dir nur eine Spielerfahrung. Wout ist ein Charakter, der ist wie ein Charakter, der nur auf eine Sache geskillt ist, aber eben nicht auf alles. Mhm. Und das stört mich tatsächlich in der Wout auch nicht. Da gibt es halt kein Karma-System. In Skyrim gibt es ein Karma-System. Wir müssen aber auch ganz ehrlich sagen, wie oft haben wir denn bitte mit einem Karma-System in Skyrim zu tun, wenn wir nicht gerade klauen? Und wenn uns gerade ein Huhn bei irgendeiner Straftat zugesehen hat und ein Land super böse auf uns ist, dann bezahlen wir unser Kopfgeld und Schluss ist. Also ja, ich mag es in Skyrim. Es ist gleichzeitig jetzt nicht so wichtig, als dass es mir irgendwie was nehmen würde. Deswegen finde ich das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass die Charaktere eine Beziehung haben und dass so ein Nazem in Weißlauch mich fragt, ob ich im Himmelszirk gewesen bin. Und natürlich bin ich dort nicht gewesen. Und ich mir jedes Mal denke, du dummes Arschloch, irgendwann mal. Seid ihr im Himmelszirk gewesen? Ich denke nicht.
Oh. Der gute Nazem.
Nazem, ey, ich hasse dich. Aber
gleichzeitig. Vor allem, das ist auch lustig, ne, weil die Leute riechen so, als wäre das so eine Großstadt. Und dann läufst du halt in Weißlauf rein und der Himmelsbezirk ist halt so 5 Meter nach links und dann bist du dort. Und das fühlt sich dann wieder so bizarr manchmal auch an, weil auch so Einsamkeit, so diese Großstadt ist dann halt doch irgendwie sehr klein.
Also ich habe eine Einsamkeit immer das Gefühl, mir müsste ein Zylinder wachsen, um da reinzupassen. Ne? Und dann hast du diese, dann hast du auch diese Baden-Akademie, die halt überall ihre Leute hat. Und das finde ich, das ist so schön
vernetzt. Die Baden-Akademie war die größte Enttäuschung meines ersten Playthroughs.
Ganz ehrlich, ne, die schicken dich ja nur rum, um irgendwas zu finden und dann sagen, du bist jetzt Aushilfsbarde. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, es ist halt wirklich so ein, zwei Quests und dann so, cool. Und ich dachte, ich krieg hier eine neue Gilde. Mann.
Ja, oder ich dürfte mal Lieder singen, ne, in der Dings, aber das darf man ja leider auch nicht.
Ja,
es ist
warum so, nicht?
Es ist irgendwie drin, aber es spielt es halt nicht komplett durch. Deswegen, ne, so viel zum Thema, alles muss in dem Spiel drin sein. Das ist halt auch wenig sinnvoll, wenn es das nicht durchspielt. Aber du kannst dann in Wirtshäusern nachfragen und bekommst dann so Informationen, wohin du gehen musst. Dieses ganze Exploration funktioniert einfach fantastisch. Und dann hast du zum Beispiel auch so Orte, die komplett rausfallen, wie beispielsweise so ein Mortal, was so im Sumpf liegt. So gespenstig ist, dann irgendwie von Vampiren oder Dämonen heimgesucht wird, aber der einzige Ort ist, wo man vom Vampirismus geheilt werden kann. Das sind so einfach denkwürdige Orte, die mir in ganz vielen anderen Rollenspielen halt fehlen. Und das fängt ja schon an, wenn du eine Stadt betrittst und einer Hinrichtung beiwohnst oder dich mit dem Jarl anfreundest und den um 4 Uhr nachts aus dem Bett klingelst, weil du gerade sein Kopfgeld dabei hast. Und du lernst einfach Menschen kennen. Und da macht es, glaube ich, für mich mehr Unterschied, dass das alles Charaktere vor Ort sind und nicht einfach nur Fassaden und Dächer.
Ne? Ein weiterer Stiefellecker, der meinen Vater beeindrucken will.
Es bleibt einem hängen, ne? Wir haben halt tolle Erinnerungen damit. Und Windhelm als Wikingerstadt, ne? Und dann ist da so ein Jack the Ripper unterwegs. Und wie gesagt, in Riften ist es die Diebesgilde. In Einsamkeit haben sie halt Stress mit irgendwelchen Magiern. Und in Winterfeste will man von Magiern gar nichts mehr hören. Und dann hast du aber zum Beispiel so Dämmerring, Falkenring. Das sind so Städte, die sehen alle aus wie Flusswald. Und das hat mich immer so ein bisschen, das sind so die Vororte, ne? Die haben noch nicht mal verdient, eigene Assets zu haben.
Ja. Ja, aber mal zurück zu der Frage, weil vorhin waren wir bei Hearthfire und du klangst ja so, als hättest du das sehr intensiv gespielt. Und du meintest auch, dass es für dich eine große Überlegung war, wo du dein Haus platzierst. Deswegen würde mich da mal deine
gerne.
Version interessieren.
Gerne. Du musst dir aber vorstellen, so der schlimmste Moment für mich war so Solstheim, ne, ich habe das letzte Drachenblut gekillt und dann applaudieren mir alle, klopfen mir auf die Schulter und ich gehe jetzt in meine Bude in Solstheim und es ist so dieser richtige Kater danach, ne? Das Abenteuer ist vorbei, nichts passiert mehr. Meine Begleiterin schaut mich an. So, Chef, wo geht's denn jetzt hin? Und ich so, keine Ahnung, wirklich, ich habe keine Ahnung. Lass
können
den ganzen
wir kurz hier sitzen bleiben und uns ausruhen?
Können wir ausruhen? Ja, ich denke mir auch, also ich habe dazu keinen Bezug gehabt. Ne? Ich habe Solstheim, habe ich wirklich nicht gefühlt. Ich war dort, um die Welt zu retten, aber dann war die Welt gerettet und dachte ich mir so, oh Gott, ich halte es jetzt hier nicht mehr aus. Wir haben unseren ganzen Krempel gepackt und dann habe ich diesen DLC runtergeladen und merkte plötzlich, ich darf jetzt mein eigenes Haus bauen. Und du hast ja 3 verschiedene Felder, wo du das bauen kannst. Es gibt so einen Ort gegenüber von Einsamkeit, aber du bist dann nicht im sonnigen Einsamkeit, sondern du bist noch eher so im sumpfigen Gebiet von Mortal. Und als ich da die Begehung hatte und mir das Land angeguckt hatte und der Makler so überzeugt davon gewesen ist, dachte ich mir so, nee, fühle ich überhaupt nicht. Dann gibt's noch einen anderen Punkt in der Nähe von Falkenring, also so richtig in der Ödnis, du hast keinen Zugang, Infrastruktur stimmt überhaupt nicht, alles blöd. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, als ob dieser Platz in der Nähe von Flusswald, Haus Seeblick, relativ nah am Startgebiet, auch in der Nähe von Helgen. Das ist so dafür gemacht worden, dass alle Leute dorthin ziehen und die anderen beiden sind eigentlich nur Lückenfüller. Und dann, weißt du, dann setze ich mir da meine Schmiedebank hin, ne, und kauf Hölzer. Und einmal, als ich Holz gekauft habe, wurde das Dorf von einem Drachen angegriffen. Und ich dachte mir so, ich bin pensionierter Retter oder Held. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mitkämpfen möchte. Und dann haben sie es tatsächlich alleine geschafft. Und ich konnte aus dem Drachen 300 Pfeile bergen, als er dann zu Boden gegangen ist. Nee, und dann bin ich tatsächlich am Haus Seeblick, habe ich mich niedergelassen. Und was ich ja spannend finde, selbst da hast du Einschränkungen. Du darfst ja nicht alle möglichen Einrichtungsräume hinsetzen. Und ich habe das mal mitgebracht. Du hast West-, Nord- und Ostflügel. Und ich würde das jetzt mal gern mit dir durchgehen, weil du hast es zwar nicht gebaut, aber ich würde gern wissen, wie du dir das aufgebaut hättest.
Ich meine, ich habe ja auch mal angefangen.
Du hast mal angefangen, okay. Aber dann bin ich mal gespannt, weil
es war auch Haus Sebelig, by the
way. Es war, siehst du, es ist immer Haus Sebelig. Das ist diese Lage schreit dich an, komm schon, ich bin dein Zuhause. Weil, ne, ganz ehrlich, so die das 20.000er-Haus oben in Einsamkeit, ich fühlte mich wirklich, das ist auch super eng. Das ist auch super eng. Riften habe ich nicht gefühlt. Markart musste man mir schon ranschmeißen. Das wollte ich überhaupt nicht haben.
So ein bisschen das Berlin von Skyrim.
Ey, ganz ehrlich, Markart ist das Marmor, Ziegelstein, Berlin von Das hab ich noch nie so gut gehört. Aber kurz dazu. Ich gehe das mal kurz mit dir durch und ich würde mal gern wissen, wie du das aufbauen würdest. Mhm. Im Westflügel kannst du Zauberturm, Schlafzimmer oder Gewächshaus setzen. Was davon wählst du?
Gewächshaus.
Ich finde es halt so schade, denn man muss sich halt für eine Seite entscheiden und ich habe da tatsächlich Schlafzimmer gewählt, weil sonst kann ich ja nirgendwo wirklich
pennen. Ach, gibt es sonst gar keins?
Nein. Nee, du musst dich halt wirklich dazwischen entscheiden.
Ich muss mich zwischen Gewächshaus und einem Ort zum Schlafen entscheiden.
Das ist so.
Okay.
Aber ich meine, das ganze Gewächshaus haben wir sowieso in der Winterfeste, wo du dann ja dieses Lehrerzimmer von Dumbledore erben kannst. Ja. Und er hat ja so einen eigenen Zutatengarten in seinem Büro. Ist auch eines der besten Zimmer im ganzen Spiel.
Dann muss ich ja aber davor den Leuten noch vorgaukeln, ich wäre Magier. Obwohl ich innerhalb der Questline fast nicht zaubern muss.
Du warst halt Naturtalent, ne?
Im ersten Film.
Ja, genau. Du warst halt ein Naturtalent. Nach der ersten Unterrichtsstunde hat man schon gemerkt, okay, du hast es voll drauf mit deinem Flipendo. Rette mal bitte unsere Akademie und so. Die sind so Chosen One geil, oder? Jeder wartet eigentlich nur darauf, dass du ihm und du bist plötzlich der Chosen One für 10 Prophezeiungen. Das ist super anstrengend, finde ich persönlich.
Da muss ich auch sagen, das ist für mich so ein Punkt, der Skyrim so ein bisschen, also mein größter so Kritikpunkt auch so ein bisschen, weil es zu sehr manchmal in Beliebigkeit übergeht statt Freiheit. Also es ist so zu viel Freiheit, die dann in Beliebigkeit übergeht. Ob das jetzt beim Character-Build ist oder bei den Questlines, so auch die Konsequenzen. Es gibt keine Konsequenzen meistens in der Welt. So, dann macht man diese Bürger-Questline und dann ändert sich halt so die Cape-Farbe von den Stadtwachen und das war's. So, das, und die sind ja auch so ein bisschen die einzigen, die dann immer mal wieder so aufgreifen, was du so gemacht hast. Was ja auch ein nettes Detail ist, aber das hätte man viel mehr noch machen können. Und zum Beispiel in Morrowind, um da mal einfach in der eigenen Spielreihe zu vergleichen, gibt es auch eine Questline, wo man sich dann zwischen Kriegergilde und Diebesgilde entscheiden muss, weil die überlappen. Und sowas hätte ich mir, ich verstehe, warum sie das nicht drin haben, weil Spielerfreiheit ist halt so an oberster Stelle. Aber ich finde, das ja, gibt der Welt dann halt auch noch mehr Gewicht, dass du dann halt, dass deine Sachen, die Entscheidungen, die du triffst, wirklich auch so die Welt beeinflussen und formen oder du eben auch Konsequenzen hast, weil du Entscheidungen getroffen hast. Das fehlt mir so ein bisschen.
Das hatte Amemos tatsächlich mal gesagt. Es gibt von Todd Howard gibt es so eine Zeichnung, dass es ihm persönlich wichtig ist, in jedem Elder Scrolls halt eine neue Sache hinzuzufügen, ne? Atmosphäre, Welt, Charaktere. Und in Skyrim ging es irgendwie um die Vernetzung von verschiedenen Dingen. Und ich würde mir für die Elder Scrolls 6 würde ich mir umso mehr Konsequenz wünschen, ne? Also wie wir es beispielsweise aus einem Baldur's Gate 3 kennen. Also das, was ich tue, hat auch Auswirkungen, weil es macht schon einen Unterschied, ob ich in einem GTA Vice City beispielsweise mir einfach nur einen Panzer cheate oder ob ich ihn klaue. Das macht unglaublich viel aus. Es macht halt einfach keinen Spaß mehr, wenn ich übermächtig bin, aber wenn ich mir Macht erkämpft habe, ist das umso cooler. Ne? Und deswegen, ich mag Rollenspiele, die wirklich auch mit Konsequenzen arbeiten, die auf mich eingehen. Das ist das irgendwie das Schlimmste, wenn du bei einem Pen-and-Paper-Abend bist und der Spieleleiter dir gar nichts durchgehen lässt oder dir alles durchgehen lässt. Das ist halt auch irgendwie super langweilig, ne?
Aber noch mal zurück zu dem Haus, also
genau, lass uns weitermachen. Genau, Westflügel hat er sich für Gewächshaus entschieden und schläft unter den Blumenkörben.
Ja.
Okay, ja. MJ, ist halt so. Ich habe Schlafzimmer. Nordflügel, Alchemielabor, Abstellraum, Trophäenraum.
Ich glaube, da würde ich dann ich habe ja schon das Gewächshaus und kein Bett, deswegen brauche ich dann ja auch logischerweise noch den Alchemieraum.
Da habe ich tatsächlich den Trophäenraum gewählt und das ist irgendwie ganz cool, weil du tatsächlich ja aus Ressourcen dir ja auch alles Mögliche bauen kannst, wie beispielsweise einen Draugre oder so. Und das hat mir so die Möglichkeit gegeben, wenn du da tatsächlich Kinder und Hunde und deine Ehefrau oder deinen Ehemann haben kannst,
die dass werden mir das in den Gefühl Trophäenraum gesperrt und da ausgestellt. Meine Trophy Wife.
Das wurde jetzt schnell. MJ, mach du, wie du willst. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl immer, dass wenn meine Kinder so durchs Trophäenraum gelaufen sind, dass sie mich dann auch irgendwelchen Geschichten fragen, weißt du, und dass ich dann so als alter Held dann immer erzähle, diesen Drauge habe ich erlegt. Ach, Mensch, wie lange ist das jetzt her? Mensch, das war irgendwo in der Nähe von Mortal. Ach, das war, und da bin ich mit Gimli rumgelaufen und ach, jetzt erzähle ich. Nee, ich mag das einfach so, Geschichten erlebt zu haben und dann eigentlich nur noch Geschichten zu erzählen. Ne? Und es gibt ja auch diese Geschichte, dass ich in einem
deswegen podcasten gerade über Skyrim.
Hä? Bitte?
Deswegen podcasten wir gerade über Skyrim.
Genau, siehste, genau deswegen, es macht Spaß, über Skyrim zu reden, nachdem man es gespielt hat. Und es gibt diesen Dawnguard, da erzähle ich diese Geschichte immer gerne. Es gibt diesen einen, ich glaube, es war Dawnguard. Es gibt so einen Gegner, gegen den man kämpfen muss. Und ihr seid auf einer erhöhten Stelle und du musst gar nicht gegen ihn kämpfen, sondern du kannst ihn auch einfach mit dem Schrei von diesem Berg runterschreien. Und er ist sofort tot. Und das sind so einfach, das sind einfach coole Geschichten. Oder wenn man in Assassinen-Gilde dieses Oberhaupt halt auf dem Schiff tötet. Das sind also seltene Momente, wo man wirklich coole Geschichten schreiben kann in Skyrim. Ja,
definitiv. Ich mag auch generell diese ganze Questline in der Dunklen Bruderschaft, in der man dann sich so als Koch zum Beispiel einschleicht und da dann irgendwie davor dann auch noch, ja, irgendwie dann das Gericht kocht. Und dann kannst du da auch irgendein Bullshit reinwerfen, wie irgendwelche Riesenzehen. Und dann wird das auch noch so verkostet und dann kannst du irgendwie halt dann da jemanden vergiften. Und ja, also es gibt schon immer mal wieder auch coole Quests und Momente.
Und wenn Skyrim zu Hitman wird, ja.
Ja, eben, aber dass es das halt auch dann macht, so, okay, dann wirst du mal zu Hitman. Oder ich finde auch super cool, weil eben Skyrim, finde ich, eigentlich nicht so viel Optionen eigentlich gibt bei den Quests oft. Dass es zum Beispiel diese Questline gibt, bei der du die Dunkle Bruderschaft auslöschen kannst. So, das finde ich cool, dass du halt wirklich, und das passiert ja auch nur, wenn du eigenständig sagst, okay, bei dieser Initiator-Quest, wo du so entführt wirst und dann so diese drei Personen vor dir da gefesselt knien und du sollst jetzt jemanden davon umbringen, kannst du sagen, ja, nee, Astrid, wie wär's, wenn ich dich da hinten auf der Ecke, also du hockst da hinten in der Ecke auf dem Regal, wie wär's, wenn ich dich mal umbringe?
Ich wähle Person Nummer 4, das stand nicht zur Debatte.
Ja, ja, das so Bewerbungssituation, so Out-of-the-Box-Thinking, genau, und dann kriegst du halt erst diese Questline, dass du dann die Dunkle Bruderschaft auslöschen und jagen kannst. Das ist dann zwar eine kurze Questline und ich würde natürlich immer die Questline der Dunklen Bruderschaft vorziehen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, aber bei dem Charakter, der kein Meuchelmörder werden will, passt das halt super rein, die dann einfach abzuschlachten.
Ja, und irgendwie habe ich mir auch gewünscht, ich könnte irgendwie so der, also ne, Fallout New Vegas zum Beispiel lebt ja davon, dass man da wirklich Game of Thrones-artig Littlefinger, du kannst ja alle gegeneinander ausspielen und kannst nachher die Weltherrschaft haben oder zumindest die Wüstenherrschaft. Und sowas habe ich mir zum Beispiel, ich habe es irgendwie in Skyrim auch so ein bisschen haben wollen, ne, dass ich quasi den Bürgerkrieg für mich entscheide und dass ich mich da auf gar keine Seite stellen muss, denn Ulfric ist doof, die anderen sind so ein bisschen die Speichellecker der Talmor und ich denke mir die ganze Zeit so, den eigentlich wirklichen Konflikt, den ich hier haben möchte, es gegen die Talmor zu kämpfen. Ja, aber der wird halt so ein bisschen outgesourced und Bethesda ist ja so typisch, die lassen dann wieder 100 Jahre vergehen, damit auch bloß keine Kontinuitätsprobleme existieren. Aber ja, ich denke, ich will die Talmor fertig machen.
Ja, definitiv. Das hat mich auch gestört, wie dieser ganze Konflikt so ausgelöst wurde.
Und das Lustige ist, also so gegen Alduin oben in Sovngarde kämpfen, das ist okay. Also ich glaube, es ist irgendwie cooler, als es sich dann wirklich spielt, weil du ja einfach nur den 100. Drachen platt machst. Das ist so ein bisschen seiner Magie beraubt, sobald du die einmal zu Boden schreien kannst. Aber bei Talmor hattest du wenigstens noch dieses Bankett, wo du mal die besuchen gehst. Und das hatte auch so Assassinen-Stealthy-Vibes. Ich find's doch manchmal cool, weil wir hatten schon gesagt, ne, Mittelalter, Gewalt löst alles. Ich fand's auch manchmal cool, wenn man durch unsere Intelligenz Probleme lösen konnte. Mhm. In Skyrim, das darf man halt nur leider selten. Und dann sind die Klingen so eingeschnappt, weil du ja diesen armen Drachen oben auf dem Berg nicht umbringen willst. Ja, aber wir haben geschworen, alle Drachen umzubringen. Ja, aber ich bin cool mit dem, ergo bringe ich den nicht um, ist euer Problem. Aber ja, Ostflügel, machen wir noch den Ostflügel.
Genau, genau. Ich wollte noch kurz fragen, weil du so meintest, so, wenn du da dann sitzt im Trophäenraum und die Kinder da rumlaufen und so. Also, wie weit geht für dich dieses Roleplay dann in dem Haus? Also,
super weit. Super ja? weit.
Okay.
Da meine ich zum Beispiel, da hätte ich gern so Mods, die mir noch Geschichten rund um meine Basis erzählen. Mhm. Ne? Beispielsweise, ich habe zum Beispiel Isolda geheiratet. Das ist diese Frau aus Weißlauf, die auch eine Händlerin ist. Und ich stelle mir dann immer vor, sie würde jetzt, weil wir jetzt eine Ehe führen, dass sie quasi nicht nur eine Hausfrau ist, sondern sie ist auch quasi, sie leitet so ein HändlerInnen-Netzwerk auch gemeinsam mit Flusswald, ne? Und ja. Betraut dann da halt alles und ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass man den Keller zum Beispiel hat. Da kannst du ja so kleine Figuren aufstellen, dass ich meine Kinder trainiere, dass ich dann halt immer wieder mal von Abenteurern besucht werde, die halt irgendwie Abenteuer erleben wollen und dann von mir quasi ausgebildet werden. Ich fände so eine Questline, fände ich mal richtig geil, wenn wir mal in so einem Elder Scrolls Spiel ein Mentor sein könnten. Weil meistens sind wir cool, ja. Wir sind, also dieses ganze Aftermath, das gibt's halt leider nicht, ne? Und ja. Es gibt so einen Hund, den kannst, ich glaube, Miko heißt der. Du kannst südlich von Einsamkeit kannst du so eine Hütte finden, wo so ein totes Herrchen liegt und daneben der Hund. Und den habe ich aufgenommen. Und es ist cool, dass es so eine Mechanik gibt, dass die Kinder fragen, ob sie den Hund übernehmen können. Oh. Denn oft ist es so, wenn du den Hund halt, du musst ihm halt sagen, warten, damit er in deinem Haus bleibt, weil eigentlich gehört er dann nicht zum Inventar, wenn er dann nicht dein Begleiter ist. Du kannst ihn quasi so anstöpseln an die Kinder. Ich fand's so geil, dass du kannst ja keinen Sex haben, wenn du Vampir bist. Das ist der größte Grund, warum ich Trost der Liebenden nicht haben konnte. Und dann musste ich halt mich in Mortal noch heilen lassen. Es war die geilste Zeit in Skyrim hatte ich leider irgendwie nach allem. Und okay. Dann gibt's ja das Einzige, was du haben kannst in dieser Dings ist, es kann passieren, dass deine Familie entführt wird. Das ist das Einzige, was passieren kann.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Nee, und das Problem ist, anscheinend habe ich die Nachricht erhalten, dass meine Familie entführt worden ist. Da hat es aber einen Bug gegeben. Ich habe nur die Nachricht erhalten, bin dann in das nähere Lager gegangen von Banditen, habe die alle ausgelöscht, aber das Spiel hat vergessen, meine Familie zu entführen. Das heißt, die Notiz hing dran, die waren aber eigentlich drin und ich habe vollkommen ohne Grund diese Banditen ausgelöscht.
Oh. Oh Mann.
Und dann bin ich nach Flusswald geritten, hab erzählt, es hat Banditen gegeben, sie haben meine Familie entführt, aber jetzt ist alles wieder cool. Oh, Drachenblut, ihr seid so weise und wichtig für uns. Ja, erzählt mir das gerne zum 100. Mal. Nee, Mann. Also,
aber ich muss auch sagen, ne, also ein neues Elder Scrolls, das muss auch Dating drin haben. Also dass man mit seinen Partnern nicht mal irgendwie so ein Date oder so ein bisschen so ein, weiß nicht, einfach einen Prozess vor der Ehe hat, das fühlt sich sehr falsch an.
Ich meine, es ist halt ähnlich wie in Sims, ne? Wenn du in Sims Menschen auf 70 Beziehungslevel bringst, küssen, schmusen, leidenschaftlich Sex haben, wollen wir heiraten? Ja, fertig. Und in Skyrim ist es irgendwie so, sobald du dieses Juwel von Maya oder dieses Liebesdings hast, dann kannst du halt heiraten.
Marak, glaube ich.
Marak. Dann kommen auch Gäste zu deiner, also irgendwie so willkürlich gelistete Gäste kommen dann zu deiner Hochzeit. Aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Vor allem vergleich mal die Hochzeit, die du in Fallout 3 erleben kannst, auf so einem total verrosteten Flugzeugträger, die hat für mich irgendwie viel mehr Vibe als diese Las Vegas-artige Hochzeit, die du da in Riften feiern kannst. Ne? Das habe ich irgendwie nicht gefühlt.
Ja, da muss ich halt auch sagen, da finde ich, fällt das Spiel dann halt doch sehr flach und ist dann halt so. Es gibt einem halt so diese Basistools, damit man sich selbst das ausmalen kann. Aber das Spiel selbst gibt einem nur diese Projektionsfläche. Ja, okay, ich habe hier jetzt mein Haus und da sind meine Kinder drin, zu denen ich auch nicht wirklich eine Bindung habe. Die sind halt jetzt gelabelt als meine Kinder, deswegen sind sie meine Kinder. Und genauso ist es irgendwie mit der Frau.
Du kannst mit den Kindern halt Fangen spielen, ne? Und du kannst denen ja auch so, habt ihr mir was mitgebracht? Und dann kannst du denen ja Sachen schenken oder Sachen geben, meistens so kleinere Waffen. Ich bin für jede dieser Details, bin ich total dankbar. Aber ich darf mich auch irgendwie nicht zu lange dort aufhalten, weil dann diese Immersion nicht mehr kickt. Aber das Schöne für mich, das meiste, was ich eigentlich noch auf meinem PS3-Spielstand mache, trotz krasser Ladezeit, Verhalten ist, dass ich mich in so ein sehr schickes, angenehmes Gewand werfe, keine Waffen dabei habe und dann einfach nur draußen spazieren gehe und dann wieder, wenn ich Bock habe, laufe ich einfach wieder zurück. Aber mir ist es total wichtig, dass ich nicht kämpfe, weil ich ja einfach so fucking mächtig bin, dass ich einfach alles, was mich nervt, niederbrüllen kann. Und das ist so für mich, das ist so die Roleplay-Erfahrung, die ich einfach geil finde, weil so eine Geschichte wird in Spielen nicht erzählt, weil es meistens das Gute kämpft gegen das Böse und sobald das alles erledigt ist, muss ich zum nächsten Spiel ziehen. Und deswegen finde ich es irgendwie so cool, Skyrim sagt nicht zu mir, ja, du hast jetzt abzuhauen, sondern Skyrim sagt, ja, dann bleib jetzt einfach hier. Ne?
Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie so eine Burnout oder so Mental Health Mod wäre, dass man so, weißt du, okay, absolut, ich habe jetzt gequestet, absolut, und jetzt muss ich aber auch mal noch so einen kleinen Spaziergang machen, um runterzukommen. Und jetzt wird erst mal 3 Tage zu Hause irgendwie mit der Familie da sich ausgeruht, bevor ich die nächste große Questline irgendwie mache.
Also so, weißt du, so Medieval Dynasty Skyrim Crossover, das würde ich fühlen, ja. Ne, beispielsweise bist Holzfäller oder so und dann hast du irgendeinen Soll zu erfüllen, sonst wird dein Haus dir weggenommen oder du bist so ein Wirt und musst ein Drachenblut bewirten, das aber total unverschämt ist und vielleicht killst du ihn in der Nacht oder so, aber solche Geschichten würde ich eher feiern, unabhängig davon, ob man die unterschiedlich lösen kann, aber ich fände es irgendwie manchmal cooler, wenn du sagst, alle Spielenden dürfen ab dem Punkt, ne, sollen loslaufen. Und 10 Stunden später hat jeder von denen was komplett Unterschiedliches erlebt. Und sowas zum Beispiel. Sowas fände ich irgendwie cooler, weil es wird halt leider immer dieselben Geschichten erzählt werden. Ne? Und du sagtest das schon richtig, du musst dir eigentlich unterschiedliche Charaktere erstellen, damit du bloß nicht alle Fraktionen gleichzeitig machst.
Aber ja, ich finde, das entzaubert das Spiel auch. Das ist genauso wie wenn man zum Beispiel Schmiedekunst, Alchemie und irgendwie noch Verzauberung da levelt und also das Spiel ist dann ja komplett ausgehebelt und da habe ich mich dann, also bei Skyrim, das ist so ein Spiel, wo ich mich bewusst selbst einschränke, um mehr Spielspaß daraus zu ziehen.
Ja, das ist so ein bisschen, bei Starfield haben sie auch, glaube ich, ganz viel über Freiheit nachgedacht und über, wir haben so ein realistisches Sternensystem. Wir haben jetzt zwar keine, obwohl wir eigentlich für handgemachte Geschichten bekannt sind, haben wir das alles weggelassen, aber das wird schon irgendwie funktionieren. Ich habe echt selten in Starfield das Glück gehabt, mal coole Geschichten zu schreiben, / zu erleben. Es ist halt oft so, dass ich in Starfield damit beschäftigt bin, nach Geschichten überhaupt zu suchen und keine zu finden.
Also mein Starfield-Playthrough war nur so 20 Stunden. Da habe ich dann das Spiel erstmal beiseite gelegt. Aber ich muss sagen, ich hatte so Fünkchen davon gesehen. Also es hat mich vom Writing her manchmal auch so ein bisschen an Oblivion erinnert. Also was ich in dem Fall auch positiv meine. Und hatte auch so kleine Geschichtchen. Aber es ist halt trotzdem nicht so leicht, die zu finden. Ich hatte bei Starfield halt das Gefühl, wenn man wirklich innerhalb der Städte unterwegs ist, dann erlebt man auch was, aber sobald man halt rausgeht, ist es ein bisschen schwierig.
Starfield ist eigentlich Fallout New Vegas mal 6. Also, ne, du hast in Städten passiert viel, aber du darfst dich eigentlich nicht draußen aufhalten, weil da einfach nichts ist. Und dann darf dieses Spiel, also außerhalb der Städte darfst du dann No Man's Sky im Singleplayer spielen, wo ich mir denke,
ja,
aber das macht keinen Spaß. Es ist zwar drin, aber stell dir mal vor, du hättest eine Story-Erforderung für Basen gehabt, also quasi, du hättest so eine Mannschaft gehabt, aber die hätte irgendwo wohnen wollen, dann musst du denen eine Basis bauen, dann wirst du angegriffen, weil eines deiner Mitglieder irgendwie eine krasse Vergangenheit hat. Und das war einfach so, das ist so das Schöne an Pen and Paper beispielsweise, wenn du immer auf irgendwas reagieren musst und plötzlich deine Pläne verworfen werden. Ja. Und ich meine, Skyrim schafft es ja auch, du nimmst dir einen Plan, siehst aber irgendwo eine andere Quest und dann bist du wieder komplett abgelenkt. Und das passiert in Starfield halt nicht, weil du wirst mit 100 Quests zugemüllt und keine davon machst du. Und das funktioniert beispielsweise in Evode noch besser, weil der Raum zwischen coolen Dingen noch kleiner ist. Und dann stolpere ich einfach mal eine Schlucht und dann treffe ich auf einen Typen, ja, übrigens bin seit 30 Tagen vermisst worden, aber schön, dass du auch hier bist. Und ich liebe alles an Evode, weil es das halt eben einfach, einfach schafft. Und Spiel Evode. Hör nicht auf die anderen Menschen.
Ja, das will ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Aber ist das jetzt für dich auch so ein Spiel, was ein neuer Kandidat wäre?
Ja,
Für ja, Heimat.
Definitiv.
Ja?
Okay. Also, coole Frage, dass du das stellst, weil das ist an sich so ein Folgethema, Folgefrage. Wie sieht es eigentlich mit anderen Welten aus? Warum hab ich da Heimaten empfunden? Ich meine, GTA Online beispielsweise war für mich eine Heimat, weil ich da sehr viel Zeit verbracht habe. Aber das hängt auch vor allem mit so 2013, 14 zusammen. Ne? Ich bin gerade in einem Studium, also ich bin nur Pflicht eingeschrieben. Also ich bin nur eingeschrieben in, ich glaube, evangelischer Theologie, damit ich halt BAföG bekomme. Oder da wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, wie es mit mir weitergeht. Und da war so GTA Online perfekt für. Und deswegen, das ist so ein bisschen das Motel, in dem ich halt eine Zeit lang war. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich wiederkehren kann. Dann kriege ich sofort cringe Gefühle.
Ich glaube halt, es muss auch so zusammenkommen. So der Faktor, dass gerade irgendwie die Lebensumstände dann auch noch irgendwie dazu passen, dass man gerade so richtig in so einer Welt versinken kann. Oder dass die halt einen auch in so einer sehr, ich sag mal, prägenden Phase erwischen. Weil ich habe das Gefühl, dann ist auch der Abdruck, den solche Spiele in einem hinterlassen, einfach größer. Und deswegen ist für mich Oblivion so ein großer Abdruck. Weil ich das einfach so als Jugendlicher gespielt habe und so aufgesaugt habe und da zig Stunden verbracht habe. Und Skyrim war dann so vor allem so dieses, weil ich damals dann mit diesen Let's Plays und YouTube angefangen habe. Und dann konnte ich mich auch durch dieses Hobby auch die ganze Zeit mit diesem Spiel beschäftigen. Und dadurch ist, glaube ich, dieser Abdruck einfach sehr groß, den diese Spiele in meinem Herzen auch hinterlassen haben.
Fühl ich hart und es würde mich irgendwie deprimieren zu wissen, dass das nicht noch mal passiert. Und dann beruhigt es mich zu sehen, dass es tatsächlich immer noch manchmal funktioniert. Mhm. Weil ich habe beispielsweise letztes Jahr habe ich vor allem Fallout 3 komplett noch mal nachgeholt und ausführlichst gespielt. Das konnte ich damals auf meiner PS3 nicht spielen, weil es halt einfach permanent abgestürzt ist. Das ist genauso wie Fallout New Vegas. Diese Ports sind einfach nur furchtbar.
Mann. Hast du Skyrim damals? Das wollte ich gerade fragen, weil
das war doch auch auf PS3 hat funktioniert. Nee, auf PS3 hat es tatsächlich funktioniert. Also die Ladezeiten waren heftig abgestürzt ist das hin und wieder, aber nicht so gravierend schlimm wie bei Fallout. Weil bei Fallout hatte ich das Gefühl, je mehr Leichen im Spiel rumliegen, desto mehr müssen die auch geladen werden. Oh, und deswegen, ich durfte zum Beispiel bei Fallout New Vegas, durfte ich nicht diesen Stützpunkt der von New California Republic, die konnte ich vor New Vegas, den durfte ich nicht besuchen, weil da ja über so und so viele Charaktere rumlaufen. Mhm. Und wenn ich wusste, ich muss da eine Quest wieder abgeben, dachte ich mir so, ich werde die einfach nicht weiterspielen. Und zum Beispiel durch die Xbox habe ich jetzt Fallout 3, das ist das Schöne auf der Xbox Series im Game Pass, du kannst ja all diese Spiele noch mal butterweich mit tollen Ladezeiten, also fast gar keinen Ladezeiten nachholen. Und Fallout 3 habe ich dann wieder eine eigene Heimat gefunden. Wobei, Klammer auf, in Fallout 3 finde ich es interessant, dieses Spiel will eigentlich verhindern, dass du dich dort heimatlich fühlst. Und dann musst du dagegen ankämpfen, zumindest einen kleinen Raum für dich zu finden, wo du dich ein bisschen zu Hause fühlst. Das fand ich noch mal einen super interessanten Wettstreit, während Skyrim eigentlich überall sagt, hier bist du zu Hause, bleib doch hier.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich musste gerade auch noch an sowas wie Gothic denken, was für mich auch immer so ein heimatliches Spiel ist. Ich weiß nicht, wie dein Bezug zu der Reihe ist.
Ich freue mich aufs Remake, da liegt es nämlich tatsächlich dran. Ich war damals kein PC-Mensch, deswegen hörte ich immer den Geschichten von Menschen von Gothic zu. Aber ich habe tatsächlich in Gothic zweimal das gesehen, wenn man diese erste Stadt erreicht und dass die Leute Tagesabläufe haben und dass man dann da halt machen kann, was man möchte. Das fand ich. Ich freue mich auf dieses Remake, ich bin gespannt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man da wirklich auch also ich glaube nicht, dass es da Housing möglich ist, aber ich freue mich auf diese Spielereihe. Während ich anderen Reihen schon längst gesagt habe, dass ich das nicht mehr wirklich verfolge, Klammer auf, Assassin's Creed Shadows, auch wenn ich dieses Spiel super unheimatlich und langweilig finde, Shadows interessiert mich dann doch noch mal wieder.
Ja, ich finde, die Assassin's Creed-Spiele sind auch, also allein diese durch diese Welten mal zu laufen, wirklich auch so zu spazieren und wie viele Details dann doch irgendwie drinstecken. Das habe ich zum Beispiel in Origins, fand ich das auch sehr cool, wie dann halt auch so von dem Pyramidenbau und so wirklich diese einzelnen Steps dann auch wirklich so, dann hast du so Baustellen und da kannst du alles nachvollziehen oder wie die ganze Landwirtschaft so um die Städte herum irgendwie dann in den Details dann so ausgebreitet ist. Das fand ich dann schon immer sehr cool. Also dafür sind die toll, aber das ist halt so ein anderes Erlebnis. Es ist, wie du meintest, so, das ist dieses, du bist dort mal so Tourist und dann gehst du wieder zurück in so ein Spiel, wo man sich dann wirklich so ein bisschen auch so zu Hause fühlt. Und Gothic ist für mich da auch so ein Spiel, weil es so diese sehr kleine, sehr gemütliche Welt auch irgendwie hat. Aber es stopft die vor allem mit Charakter voll. Und ich finde, Charakter ist oft etwas, was so Elder Scrolls so ein bisschen fehlt. Also so ein bisschen, weil es so dieses so, Elder Scrolls willst du so jedem irgendwie recht machen, vor allem Skyrim finde ich noch mehr. Und so ohne Reibungspunkte. Und es ist halt auch so ein bisschen eher so dieses High-Fantasy. Die Leute sprechen so ein bisschen gestrauchelt. Und dann kommst du halt in Gothic und die Leute reden halt wirklich, als würdest du so durch NRW, durch den Ruhrpott irgendwie fahren. Und das war für mich auch damals so dieses Gegenkonzept, weil ich habe so parallel Morrowind und Gothic als Kind so kennengelernt. Und ich fand halt beide toll, aber für sehr andere Dinge. Aber ja, bei Gothic mag ich halt vor allem diese kleine Welt, die aber sehr interessant einfach gefüllt ist. Und es gibt wirklich überall was zu entdecken. Und gleichzeitig hast du dann auch so, ja, auch so Kumpels, die so mit der Zeit dir ans Herz wachsen, die auch immer wieder auftauchen und die halt wirklich auch so eine klare Persönlichkeit haben. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel in Elder Scrolls so ein bisschen fehlt. Und das schätze ich sehr gern. Und das hatte ich zum Beispiel letztes Jahr auch bei Drova, in einem, ja, ähnlichem Gefühl.
Drova?
So. Drova ist dieses, ich glaube, es wurde so ein bisschen also 2D Gothic vermarktet. Das ist auch von einem deutschen Team. Österreichischen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wurde auch von Deck 13 gepublished.
Ich erinnere mich vage, dass ich mir den Link dazu abgespeichert habe und es ist dann wieder in den Fluten der Spiele-Releases verloren gegangen. Danke für die Erinnerung daran. Nee, und deswegen bin ich auch gespannt auf Gothic, weil das mehr so Charakter hat, ne? Weil das dir, weil dir das ins Gesicht schlägt, weil das eben nicht diese Mittelalterwelt ist. Ich merke immer, Spielewelten funktionieren für mich dann vor allem nicht mehr, wenn ich diesen Westworld-Vibe habe. Und ich meine damit nicht Western-Welt, sondern ich meine, Westworld ist so eine Welt, die sagt, hey, möchtest du mal was richtig Cooles erleben? Und dadurch wirkt dieses Spiel dadurch wirkt diese Welt halt so anbiedernd, ne? Das möchte mir auf jeden Fall eine Geschichte erzählen, die ich anscheinend über mich selber schreiben möchte. Und ich finde es immer viel interessanter, wenn ich in Spielen Geschichten schreibe, die sich mir entzogen haben, ne? Also wo ich gewissermaßen zwar mit dran schreibe, aber nachher lerne ich vielleicht was Neues über mich, anstatt dass ich dann, weiß ich nicht, irgendeine Geschichte schreibe, die Bedürfnisse erfüllt oder so. Und deswegen bin ich heute noch dankbar für zum Beispiel für Death Stranding, das auch ganz interessante Geschichten mir erzählt hat und ganz interessante Geschichten über mich erzählt hat. Und ich mich gewissermaßen auch, Heimat und Death Stranding ist übrigens auch sehr, sehr spannendes Thema. Aber ich freue mich auf Gothic. Nur eine Frage, hast du Elex gespielt?
Ja. Also ich bin tatsächlich auch so ein Dude, der eigentlich alle Piranha Bytes Spiele danach noch gespielt hat, auch wenn ich sie halt alle nicht mehr so gut fand. Aber das immer noch, sie haben trotzdem so einen Itch in mir erreicht.
Ich muss mit dem Kampfsystem zurechtkommen. Ich muss mich da durchquälen. Und ich glaube, dann wird das Spiel auch Spaß machen, weil alles, was ich davon gesehen habe, sah eigentlich gut aus.
Ich muss sagen, in Elex geht für mich vor allem die Welt so ein bisschen verloren. Ich finde, die ist nicht ganz so cool.
Ja, dann habe ich schon verloren. Na, okay, weil ich suche ja eher nach, ich suche anscheinend mehr nach Welten als nach Quests eigentlich. Deswegen finde ich die Welt von Fallout 3 auch spannender als die von New Vegas, weil du in New Vegas dieses Game of Thrones viel zu stark hast, ne, Fraktionen, alle gegeneinander kämpfen und New Vegas ist irgendwie in der Mitte und alle wollen nach New Vegas und alles drumherum gerät dann so in Mitleidenschaft, während ich bei Fallout 3 das Gefühl habe, du hast halt Washington D.C. als krassen Gegenentwurf zu New Vegas, während das, also Washington D.C. mehr so eine Hölle darstellen soll und New Vegas ist mehr so ein Freizeitpark und es wird dir gar keine Gründe mehr geben, dass du es überhaupt verlassen sollst. Bei Washington D.C. solltest du eigentlich gar keinen Grund haben, hinzugehen.
Oh Mann.
Washington D.C. ist fantastisch, ich liebe alles daran. kommen wir noch zum Ostflügel, was mich interessiert, bei Haus Seeblick. Du kannst beim Ostflügel zwischen Bibliothek, Waffenkammer und Küche entscheiden.
Bibliothek, Waffenkammer und Küche. Ich glaube, da wäre ich zwischen Bibliothek und Küche.
Ich wollte gerade schon anbieten, dass du einen 50-50-Joker verwenden kannst, aber der macht ja hier gar keinen Sinn. Oder dass du jemanden anrufen kannst. Die richtige Antwort ist natürlich Bibliothek. Da habe ich tatsächlich mich für Küche entschieden. Und das Coole ist ja, du kannst ja natürlich alle drei Häuser bauen und dann kannst du ja exakt diese gleiche Konstellation, kannst du darauf zugreifen und sagen, ja gut, in einem Raum hatte ich mal ein Schlafzimmer, jetzt habe ich hier ein Gewächshaus. Ich habe mich auch für Küche entschieden, weil es irgendwie cool ist. Du hast so ein offenes Feuer, ne, du hast da Zutaten rumhängen. Das macht schon unglaublich viel aus. Ja.
Ja, definitiv.
Ja, Ich fühle mich in dem Haus, das du gebaut hast, auch schon sehr, sehr heimelig. Und cool ist es zum Beispiel auch, du hast ja über Mods hast du ja noch weitere Spielerbehausungen. Und in der Anniversary Edition kannst du sogar eine Farm bekommen. Das macht auch irre Spaß. Ich habe mal eine Frage an dich, wie du dazu stehst. Es gibt tatsächlich ja auch ein portatives Haus. Das ist quasi ein Gegenstand in deinem Inventar und wenn du ihn aufrufst, kannst du dich dann quasi in dein magisches Zuhause teleportieren. Wie stehst du dazu?
Also ist das ein Mod oder gab es das auch im Spiel?
Das ist eine Mod.
Okay. Ich hatte mal die Behausung, die so eine schwebende Insel war. Also die ist so in der Luft und die ruft man dann so auf und dann erscheint die und dann kann man sich, glaube ich, hoch teleportieren. Und das fand ich dann cooler, weil es zumindest noch diesen Aspekt hat, ich kann dann trotzdem da auf diesem Balkon irgendwie stehen und dann halt auch noch eine coole Landschaft so oben aus der Luft her mir angucken, die ich ansonsten nicht so erreicht hätte. So Sightseeing-mäßig fand ich das ganz cool, aber ich finde, es fehlt dann halt schon dieses so, ah ja, ich laufe jetzt nach Hause und auf dem Weg, da ist wieder das und das. Oder wenn man halt schnell hinreist, dass man zumindest so diese Umgebung um das Haus herum hat, bevor man dann irgendwie reingeht. Ich finde, wenn man das so komplett seines Ortes entreißt, dann ja, geht da für mich auch was verloren.
Dieses portative Haus finde ich irgendwie auch sehr gamey, ne? Das ist so.
Ja, ja, genau. Also
ich glaube, Hermine Granger würde das ganz gut gefallen, aber mir jetzt nicht unbedingt. Und das Schöne irgendwie bei Seeblick ist, du liegst ja am Wasser und hin und wieder kommt sogar mal ein Riese vorbei oder Wölfe. Und dann fühle ich mich wirklich so, als würde ich im Garten sitzen mit meinem Sommerhut auf. Und dann sehe ich schon von weitem die Wölfe kommen und bin dann so genervt und dann Fuß runter! Und dann fliegen die alle ins Wasser oder so. Oder ich finde es irgendwie so schön, dass man Riesen gar nicht bekämpfen muss, solange man denen gar nichts tut, ne? Und deswegen, ich finde es total spannend, was dann immer so zufallsgeneriert gedroppt wird in der Nähe von meinem Haus, während ich gleichzeitig so ein schwarzes Pferd mit rot glühenden Augen, glaube ich, noch aus dem Dorngard-DLC habe und mich auch denke, jedes Mal haben doch bestimmt Menschen Fragen dazu, wo ich das wieder aufgetrieben habe. Und was ich cool finde, du kannst ja Vogts aus deinen Verbündeten bestimmen und deswegen habe ich, glaube ich, einen Typen von der Winterfest-Akademie, der mir irgendwie leid getan hat, den habe ich zu meinem Vogt erklärt und auch da, ne, das erinnert mich permanent an meine wilde, kurze Studiezeit oben an der Akademie.
Ah, ja, cool.
Ach, dieser DLC, da hätte man, da fing, glaube ich, für mich das Spiel richtig an und da hätte man auch was machen müssen. Und ich glaube, so ein Elder Scrolls 6, das ich nie bekommen werde, weil die werden wahrscheinlich immer wieder auf, ja, Spiele müssen alles geben und es darf keine Einschränkungen geben. Aber so ein Traumdings wäre wirklich, ich würde mir im Charaktereditor nicht nur meinen Charakter bauen, nicht nur meinen Hintergrund bauen, sondern so ein bisschen auch Überzeugungen, so ein paar einzelne Stellschrauben, ne, verstorbene Familie oder ich habe eine Familie, aber da ist zum Beispiel ein Vater, der mich nicht mag oder so, aber dass ich mir all so einen krassen, komplexen Kasten zurechtsetzen kann und dass dann die Welt darauf reagieren muss, ja, das glaube ich wäre ultimativ, aber das wird mir Bethesda nicht geben, ich bin gespannt, wer mir das geben möchte.
Ja, das ist die Frage, ne? Wer wird einem das geben? Aber ich bin auch echt mal gespannt, also ich kann mir gar nicht vorstellen, zu diesem Zeitpunkt, wie Elder Scrolls 6 aussieht. Oder zumindest, wenn ich mir vorstellen würde, wenn ich es jetzt anhand der Trend der letzten Spiele von ihnen ableite, dann würde mich das, glaube ich, einfach nicht so abholen, leider. Aber ja, mal schauen.
Das ist super lustig, dass du es erwähnst, weil letztens hattest du bei About gefragt, wie ist das eigentlich mit mitnehmbaren Gegenständen? Und ich hatte das Gefühl, weil Fallout 4 hat das ja schon vor Starfield auf die Spitze getrieben, dass wir in Fallout 4 alles einsammeln können. Und lustigerweise, dieses Spiel ist so signifikant gut darin, dass ich Häuser bauen darf, aber keine Häuser bauen will, weil ich diese Welt einfach nicht fühle. Man merkt, da hat Bethesda storytechnisch wirklich krass nachgelassen, weil es ja sehr generisch ist. Und vor allem, wenn du mal so ein Dorf baust und deine Leute ziehen darin ein und die machen nichts, die stehen da wie Stoffpuppen rum, das macht überhaupt keinen Spaß. All diese Stunden, die du rein investiert hast, um irgendwie Leben zu erschaffen und alles ist irgendwie tot. Fallout 4 fühle ich überhaupt nicht.
Oh, das ist auch noch, was mir gerade noch einfällt. Das ist so ein Moment, das finde ich ja auch erwähnenswert, der mir in den Elder Scrolls-Spielen generell immer mal wieder passiert. Und du hattest vorhin auch mal so angedeutet mit dieser, dass die Immersion dann bricht. Und das ist ein Moment, den ich in diesen Spielen immer wieder mal habe, dass ich plötzlich so mich sehr allein in dieser Welt fühle. Irgendwie. Also so wirklich so ein kurzes Gefühl so von Einsamkeit und was mache ich hier eigentlich? Weil es manchmal dann doch auch so sich zu mechanisch anfühlt oder irgendwie an manchen Stellen so zu leer. Und ja, dann habe ich immer mal wieder diesen Anflug von diesem Gefühl, was auch kein angenehmes ist. Und das nimmt mir dann in dem Moment auch so ein bisschen die Lust, dann weiterzuspielen. Aber wenn ich dann das Spiel ausmache und dann später wieder zurückkehre, dann ist das auch kein Problem.
Und ich glaube, das ist super spannend, weil ich glaube, diese Momente hat man, je älter man wird, desto häufiger hat man sie. Und da zeigt sich auch, ob ein Spielkonzept konsequent ist oder nicht. Und ich möchte genau in den Momenten, wo die Immersion reißt, würde ich gerne jemanden haben innerhalb des Spiels, der mich wieder zurückholt. Ne? Mhm. Und das passiert dann meistens nicht. Und das finde ich bei Cyberpunk 2077 zum Beispiel so irritierend. Du hast so auf bestimmten Flächen hast du so Geschichten, die dich wirklich wahrnehmen. Und dann hast du halt viel Umland drumherum, das keine Geschichten erzählt oder so generische töte x Personen oder suche mal das oder so. Und da fühle ich mich wirklich irgendwie so ein bisschen verarscht. So ein bisschen, da hat man mir einen Freizeitpark hingesetzt und Cyberpunk hat das so super komplexes Themengebiet. Aber da denke ich mir wieder so, da ist es wirklich nur eine reine Kulisse. Und das merkst du vor allem bei Spielen, die sich in anderen Bereichen viel Mühe geben und dann wiederum nicht. Denn mit Assassin's Creed würde ich das nie vorwerfen, weil die es probieren die ja noch nicht mal. Ja. Aber in Cyberpunk habe ich das Gefühl, wenn du die Hauptstraße verlässt, dann fühlst du dich richtig einsam in diesem Spiel.
Mhm. Ja, definitiv. Das ist, ja. Aber gleichzeitig Versus, hat das auch so persönliche Geschichten erzählt, die mich dann wieder viel mehr abgeholt haben als jetzt Quests in Skyrim zum
Beispiel. Ja, und deswegen möchte ich Cyberpunk auch wieder, deswegen möchte ich mir gerade auch Freiraum schaffen, um Cyberpunk noch mal zu erleben, dass ich auf der Hauptstraße bleibe und dass ich möglichst nicht davon runterkomme. Und das Spiel ist auch total überschätzt, muss man dazu sagen. Aber es gibt auch signifikante Stärken, die komplett untergegangen sind im Marketing. Das ist nämlich letztendlich ja nicht der Sandbaukasten für das ultimative Rollenspiel, sondern das ist ja sehr lineares, storytechnisches. Ich habe oft so Telltale-Vibes bei Cyberpunk, weil das ja sehr dialogisch stark ist. Und das ist immer so das Problem. Ich habe so eine Marketingperspektive und dann ist das Spiel aber komplett anders. Und dann finde ich so ganz schwierig, die Möglichkeit, die wieder miteinander zu verbinden. Und das ist auch bei Starfield passiert. Die haben im Marketing was vollkommen Falsches erzählt über dieses Spiel.
Ja, das mit den 1000 Planeten ist halt wirklich nicht das Aushängeschild. Und ja, jetzt ist es auch so der Fluch, der dem Spiel im Nachhinein so anlastet, weil jeder das mit den 1000 Planeten aufgreift. Und wenn man das Spiel spielt, merkt man aber relativ schnell, ja, okay, hier ist nichts Interessantes, das Spiel drängt mich auch nicht dahin, dass ich irgendwie jetzt hier diese 1000 Planeten erkunden muss. Aber, und das ist eigentlich ziemlich langweilig. Aber so die wahren Stärken wurden im Marketing so gar nicht irgendwie.
Die haben ein riesiges Spiel gebaut, in dem deren Stärken verschwunden sind. Das ist ein einziges schwarzes Content-Loch. Und ich denke mir jedes Mal, wenn die Leute das kritisiert haben und Todd Howard sagt, ja, im Realen sind Planeten ja auch langweilig. Ich denke,
ja, cool.
Todd Howard, hast du dir gerade selber zugehört, dass 90% in eurem Spiel eigentlich langweilig und leer sind? Wem willst du mit irgendwas überweisen? Und es ist total interessant, wenn du mal zum Beispiel mit Astro-Experten redest, die sogar vorwerfen, dass diese prozedural generierte Geschichte überhaupt nicht funktioniert, weil wenn du zum Beispiel so Original-NASA-Bilder vom Mars hast, ne, und der Mars hat den Olympus Mons, das ist der höchste Berg im gesamten, in unserer Galaxis, ist irgendwie 28 Kilometer hoch oder so. Und den kannst du von oben vom Mars aus, kannst du ihn auf dieser Textur sehen und wenn du landest, ist er nicht da. Ganz ehrlich, die besterforschten Planeten, also die noch am besten erforschten Planeten, zumindest in unserer Sternenkonstellation, selbst die kommen nicht zu tragen. Und dann hast du irgendwelche Fantasy-Planeten drumherum, die auch allesamt langweilig sind. Damit habt ihr euch unglaubliches Ei gelegt. Also, da hat dieses Raumschiff namens Starfield aber einen fetten Kometen abbekommen und ist nur noch am Rudern. Es ist super traurig, dabei zuzugucken. Weil
ich finde halt auch, ja, für gerne.
Nee, bitte, sorry, ich bin voll im Dings, aber das finde ich gut. Bitte, bremst mich.
Oh, warte, jetzt habe ich meinen Punkt gerade vergessen. Genau, ich finde die Bethesda-Rollenspiele, also die meisten Videospiele sind ja auch, ich sag mal, in einem Zustand kurz vor Release noch, wo du das Gefühl hast, okay, eigentlich ist es ein Glück, dass das überhaupt in einem funktionalen Zustand rauskommt. Und hier ist so richtig viel so zusammengepflastert. Und ich finde, die Bethesda-Rollenspiele sind halt immer Spiele, da sieht man die Pflaster noch. Ja. Und wenn man nicht willentlich dran reißt, dann hält es auch noch. Aber man sieht sie auch immer wieder und die blicken auch immer wieder durch. Und diese Jankiness, meinte ich auch schon zu Beginn, die mag ich aber auch irgendwo. Und man hat halt auch, also sie erkaufen sich dadurch dann auch Situationen, die man so in keinem anderen Spiel erlebt. Weil ich finde zum Beispiel, die ersten Drachenangriffe in Skyrim, die waren ja noch magisch. So, das, weil das ist ja richtig cool, dann auch zu sehen, wie zum Beispiel das Dorf jetzt auf so eine Bedrohung reagiert. Und da wurden dann zum Beispiel auch die NPCs wurden dann irgendwann mal gepatcht, weil sie am Anfang zu aggressiv waren, weil alle dann den Drachen attackiert haben. So, ist egal, ob du gerade hier irgendwie der Schmiedelehrling bist, der dann mit seinen Fäusten in seiner, keine Ahnung, Stoffkleidung dann den Drachen sieht. So, der geht dahin und der haut dem eine rein. Weil das ist sein Dorf und der Drache hat da nichts verloren. Und dann haben sie das ja auch irgendwann mal gepatcht. Und dann gab es einen Patch, weiß ich noch damals, da sind die Drachen dann rückwärts geflogen. Also da haben sie durch den Patch dann was kaputt gemacht. Und dann musste das wieder gepatcht werden. Und ich finde, diese Spiele, die haben halt so viele Sachen. Also, keine Ahnung, auch so Momente, die dann durch diese systemischen Abläufe irgendwie einfach manchmal lustig zusammenfallen. Dass du dann, deswegen gibt es da ja auch so viele, also Skyrim ist ja auch so dieses Meme-Spiel geworden, weil sich das dafür so anbietet. So Oblivion und Skyrim sind einfach auch extrem lustige Spiele. Einfach, wenn so diese Systeme aufeinanderprallen, aber dann auch irgendwie so ausgespielt werden. Ich hätte zum Beispiel, ich hätte noch ein Beispiel.
Gerne, gerne.
Und zwar mit dem Dawnguard-DLC haben sie dann ja diese Vampirgruppen eingeführt, die dann irgendwie die Städte attackieren, damit man so ein bisschen in der Welt so mitbekommt, ah, da ist eine Bedrohung und sollte ich mich vielleicht mal drum kümmern. So, hier sind jetzt plötzlich Vampire. Und ich bin damals in Weißlauf einkaufen gewesen und gehe dann so raus und dann war irgendwie gerade auch 9, also abends, wo dann alle ihren Laden zumachen und dann so nach Hause gehen. Und dann waren halt alle Händler gleichzeitig irgendwie auf dem Marktplatz. Ich war aber woanders in Weißlauf dann noch unterwegs und hatte nicht mitbekommen, dass die Vampire angegriffen haben. Was dann zur Folge hatte, dass einfach ganz, also der ganze, alle Händler von Weißlauf wurden getötet von Vampiren. Weil ich halt in der Stadt unterwegs war, aber ich hab's halt erst zu spät gesehen. So, und dann hast du halt sowas, so, die sind dann halt tot. Das, und da sind dann wieder die Systeme so aufeinander getroffen irgendwie. Und keine Ahnung, die Drachen schaffen es ja manchmal auch so in den unpassendsten Momenten dann irgendwie noch, sich dann mit einzumischen. Was auch immer mal wieder echt lustig einfach ist.
Ich kann dir nicht erzählen, wie oft ich manchmal Quests abschließen wollte und ich war in so einem friedlichen Dialog, ne, und plötzlich so, die Musik wird wieder orchestral und dann so, ein Moment, wir reden gleich weiter, aber wir müssen erstmal dieses Vieh besiegen. Und ich denke mir die ganze Zeit so, oh, diese Drachen, nervig. Und es gibt ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ne, ich bin diesen Spielen wie GTA Online und Skyrim halt super dankbar, weil sie halt auch über ihre eigentlich gesunde Dauer hinaus immer wieder Geschichten erzählt haben. Es hat diese Corona-Pandemie gegeben, während wir gar keine neuen Geschichten mehr erzählen konnten oder keine News mehr schreiben konnten. Und dann haben wir wirklich angefangen, Reddit durchzugehen, was haben Leute irgendwie erlebt. Und das hat uns irgendwie, ne, das hat, du hattest irgendwie noch ein paar, du konntest noch irgendwas erzählen. Du wirst halt nie müde, solche Geschichten zu lesen. Und es ist zum Beispiel so, es gab diese eine Geschichte, dass mal irgendwo ein Jarl aus irgendeinem Grund verstorben ist und dann hat der Spieler irgendwie 1 Million Münzen geerbt. Weil das ja passiert, dass wenn Leute sterben, dass du irgendwie erbst und dann ist ein Jarl gestorben und oh,
echt, man erbt? Das wusste ich gar nicht.
Da ist dieser Jarl verstorben aus irgendwelchen Gründen, da hat es irgendeinen Bug gegeben und dann erbst du halt alles von dem. Es ist so geil. Nee, und das mache ich zum Beispiel über Skyrim. Ich liebe jede Geschichte. Ich kann dir keine einzige über Starfield erzählen, außer dass ich beispielsweise sage ich immer die Mantis Quest und da musst du in so eine Bad-Höhle eindringen, die ganz viele Fallensysteme hat und du prügelst dich mit Räubern dann über die Schätze von dieser Superheldin und das ist schon richtig geil. Aber das ist so eine Quest, die wirklich für sich steht, während ich dir tausende Geschichten über Skyrim erzählen kann. Jetzt mal unabhängig von meinen eigenen, sondern ganz viel von anderen Leuten. Mhm. Ne? Ah, fantastisch. Und ich kenne zum Beispiel durch dich kenne ich jetzt wieder eine weitere und das ist so metatechnisch, dass ich mich dann ans Lagerfeuer setzen kann und Lagerfeuer Skyrim-Geschichten erzählen kann.
Ich hätte auch noch eine. Ja, ich habe so eine ganz besondere Beziehung zu diesen Wägen in Skyrim.
Das wird chaotisch, ich bin sehr gespannt, ja.
Diesen Salat, also da Salat ist drin gelagert oder die stehen da immer mal wieder an diesen, am Rand irgendwie des Weges herum in den Städten und so. Und die sind ja ein Physikobjekt. Und die sind ein Physikobjekt, was irgendwie buggy ist. Weil wenn man lang genug diese Wägen irgendwie schiebt, dann reagieren die manchmal sehr komisch. Und dann hast du so einen Physikeffekt, dass die dann so plötzlich so. Ja, also ich erzähl mal den ersten Moment, als mir das aufgefallen ist. Da bin ich wirklich da hier durch, wie heißt das, Flusswald? Genau, halt so direkt so in diesem ersten Dorf irgendwie, wo man ankommt, bin ich rumgelaufen und hab dann diesen Wagen gesehen, in dem, glaube ich, auch so Salatköpfe irgendwie hocken, sitzen, liegen. So, ich kann keine Wörter mehr.
Alle werden durch.
Deutsche Sprache, ja, ja.
Kein Problem.
Genau, da liegen halt so diese Salatköpfe drin und dann bin ich so dagegen und dann sind die Salatköpfe so rausgerollt und ich dachte so, ach cool, und hab dann diesen Wagen so rumgeschoben durch die Straße. Fand das auch sehr lustig, dass ich den so rumschieben kann. Und dann habe ich den über so einen Huhn geschoben. Und ich hatte das Huhn halt nicht gesehen. Oh. Der ist so an das Huhn gegangen und dann hat man durch die Physik dann zu viel Druck aufgebaut und dann ist plötzlich. Dieser Wagen ist irgendwie, ich glaube, 15 Meter hoch in die Luft geflogen. Das Huhn ist dabei gestorben durch diese Kollision. Und die Frau daneben hat das auch so kommentiert irgendwie. Also die hat auch noch drauf reagiert. Und dann gucke ich so in die Luft und sehe, wie dieser Wagen dann bei Flusswald dann in den Fluss einfach fliegt und dann weggeschwemmt wird. Und ich dachte mir so, wow, das ist gerade wirklich passiert. Und seitdem habe ich diese Wägen dann immer irgendwie, wenn ich die gesehen habe, dann immer gegen irgendeinen Stein gedrückt oder so. Die machen manchmal dir auch Schaden. Also die, ja, federn manchmal auch so zurück, dass sie dich dann irgendwie wegboxen oder so. Oder fliegen dann irgendwie wieder rum. Und ich fand es immer super lustig, die Physik da so herauszufordern. Oder ich meine, allein sowas wie die, also dass man von den Riesen einfach durch die halbe Welt geschleudert wird, das halt auch super lustig.
Ich glaube, das passiert halt wirklich immer nur beim allerersten Mal. ich bin in Solstheim, daran erinnere ich mich heute noch, ich bin in Solstheim mal tatsächlich in den Keller gegangen und habe auch nur versehentlich einen Eimer mit dem Fuß berührt. Aber das hat zu einer Kettenreaktion geführt, dass ich einen anderen Eimer anscheinend gegen den Kopf bekommen habe. Und dann gibt es ja diese Kameraperspektive, wenn du umfällst. Und ich bin dann nur noch mit allen Objekten kollidiert und habe auch nicht mehr angehalten. Also ich wollte einfach nur noch, dass ich einschlafe vielleicht. Aber so. Oder du hast auch manchmal diesen Effekt, wenn du zu viele Tränke eingenommen hast oder zu viele Tränke gebraut hast, dass du dann einfach so alle Effekte gleichzeitig geladen werden. Und dass du dann plötzlich so zusammenbrichst und viermal gefaltet wirst. Ah, Skyrim, fantastisches Spiel. Ja, es ist halt irgendwie, ne, es ist von 2011, wir reden immer noch drüber, aber es hat ja schon anscheinend einen Stempel hinterlassen, der sich irgendwie auch nicht mehr wegwischen lässt. Und ja, Avowed, würde ich schon sagen, hat für mich so eine Heimat. Es ist aber irgendwie auch kein Spiel, wo man verweilen sollte. Das ist das Einzige, was Avowed nicht kann. Es hat keinen Leerraum. Es ist einfach nur cool, aber es hat so wenig Momente, wo man sagt, ruh dich mal aus. Nee. Das feiere ich. Das passt auch zu meinem Alltag so ein bisschen, ne? Dass ein Spiel nicht zu lange dauert, weil das ist, glaube ich, die Zeit habe ich heutzutage nicht mehr. Aber ach, Skyrim.
Ja, ich finde, und das macht zum Beispiel Gothic, finde ich, auch ganz gut, dass es so dieses, dass du auch diese eigentlich mechanisch nutzlosen Dinge halt machen kannst. Du kannst dich auf diesen Stuhl setzen und in der Bar irgendwie dann den Trubel mal beobachten oder da noch so einem Sänger irgendwie lauschen. Und in Gothic kannst du halt auch so, dann brätst du halt dein Fleisch und kniest dich dann halt auch dahin und brätst dein Fleisch und kannst dich auch auf irgendeine Bank hocken oder du willst schmieden und kannst dann jeden einzelnen Schmiedeschritt irgendwie machen, um dein Schwert irgendwie zu schmieden. Das ist ja auch was zum Beispiel Red Dead Redemption 2 sehr auch ausführlich macht, ist ja wirklich dieses Durchsimulieren von allem. Und irgendwann, das ist halt immer so, irgendwann nervt es einen. So, man will nicht immer das machen müssen, aber es ist cool, dass es geht.
Es ist so, ne, wir kommen gleich zum Ende dieser fantastischen, schon jetzt schon sehr fantastischen Folge. Aber dann gehe ich manchmal so durch Games durch und denke mir so, es ist so cool, mal Dinge zu tun, die nicht so typisch sind, ne, wie weil Schwertkämpfen ist so, oh, irgendwann nervt. Und dann habe ich tatsächlich so um Weihnachten rum so ein Coffee Talk gespielt, wo du halt einfach Personen zuhörst, ne, und dann selber Kaffee zubereiten musst und verschiedene Zutaten zusammen mixen musst. Und das ist sowas total, so total Meditatives, Cooles. Und auch das habe ich tatsächlich meine Partnerin spielt Skyrim tatsächlich hauptsächlich als so ein Zaubererspiel und wo sie halt einfach nur durch die Gegend geht und Zutaten einsammelt und dann Tränke braut, die immer mehr kosten und alle Händler pleite machen. Und das ist so, ich feiere das einfach, ihr dabei zuzusehen, wie sie da so drinsteckt, während sie mit den ganzen Inhalten gar nichts anfangen kann. Ne? Aber ich finde auch so kleine Schritte, das hat so unglaublich viel Potenzial manchmal. Und das, oder sei es, dass ich einem Sea of Stars abends am Lagerfeuer selber Sachen zubereiten darf. Es soll ja nicht alles drin sein, aber wenn es drin ist, macht es schon was aus, weil es wieder zu so einer Geschichte gehört. Ne? Genauso wie wenn ich in Skyrim an der Kneipe, in der Bar sitze, mir ein Liedchen trällern lasse oder auch dort übernachte oder so. Ne?
Mhm. Ein Feature, was zum Beispiel bei Enderer lange geplant war, was dann aber nicht so umgesetzt werden konnte, war, dass man mit diesen, da gibt es so Flugviecher, mit denen man dann so schnell reisen kann. Und eigentlich war es geplant, dass es wie damals zum Beispiel in World of Warcraft so ist, dass du dem Flugtier dann zuschaust, während du dann reist, dass das eine Option ist. Und das finde ich eigentlich immer ziemlich cool. Und das hat mich zum Beispiel auch gestört, dass man das in Skyrim bei diesen Wägen nicht so richtig hat, dass man dann die Fahrt irgendwie mal so miterleben kann.
Gab's in Red Dead Redemption, ne? Gab's im 2010er Red Dead Redemption, ja.
Ja, das gab's. Aber da ist das auch super janky. Ich habe das ja erst letztes Jahr gespielt, das erste. Und da dachte ich auch so, ja, hier ist es eigentlich, es ist gut gemeint und eigentlich cool, aber es ist echt Pain, dem beizuwohnen.
Es ist das ist so lustig, wenn du nämlich noch eine Kutsche aufspringst, während du gerade verfolgt wirst, und dann siehst du noch in der Kamerafahrt, wie die Leute dir hinterher reiten und dich runterschießen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Aber das finde ich zum Beispiel ganz geil, wenn man in GTA Online, das habe ich immer gemacht. Und ja, ich habe mich irgendwie heimatlich dort gefühlt, aber das war irgendwie geil. Nach jedem Spieltag habe ich mir dann ein Taxi gerufen und habe mich nach Hause fahren lassen. Am besten am weitesten Punkt weg. Manchmal haben andere Spielende darauf aggressiv reagiert, weil anscheinend Taxifahren ist unter deren Würde. Aber das war immer so, das sind so meine ganz kleinen Roleplay-Elemente, womit ich meinen Charakter mehr fühlen kann, ne? Ja, und das hat, je mehr Skyrim mir davon gegeben hat, desto mehr konnte ich Skyrim auch zu meiner Heimat machen. Aber es ist anscheinend immer noch unsere Heimat, während du, glaube ich, eher in Oblivion wohnst und so dein 2000 Skyrim hast.
Ich muss halt sagen, was bei Oblivion noch was sehr Cooles ist, was mir zum Beispiel in Skyrim leider sehr fehlt, ist, beim Magiesystem hattest du die Möglichkeit, eigene Zauber zu erstellen und dann auch Effekte zu kombinieren und deren Stärke. Und das fand ich super lustig. Also da kann man halt auch so richtigen Bullshit einfach mitmachen. Also, es ist, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel mal einen Zauber, der hat dann irgendwie in einem Radius von 10 Metern alle Leute für eine Sekunde paralysiert. Und das heißt dann, die sind einfach einmal umgefallen und wieder aufgestanden. Und fand ich super lustig, dann einfach in Kämpfen zum Beispiel mal diesen Zauber zu benutzen. Oder wenn ich einfach durch die Stadt laufe und dann fallen die Leute um mich rum.
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung, Peter. Merkt ihr das, ne? Ja. Wir haben über ganz vieles nicht gesprochen, was nicht schlimm ist, aber auch zum Beispiel so die Bedeutung von Religion und Philosophie in Skyrim, die auch so ein bisschen diese Melancholie in diesen Soundtrack irgendwie mit reinfliegen. Oder diese Ruinenerkundung, ne, ganz viel von vergangenen Geschichten zu lernen, über zukünftige Geschichten zu lernen, auch wie Leid thematisiert wird in Skyrim und es gleichzeitig so was Tröstliches, aber auch Düsteres hat. Das ist ganz, ganz komplex und vielleicht ist es Bethesda auch nur versehentlich gelungen, wenn sie es halt in zukünftigen Spielen irgendwie dann doch wieder nicht umsetzen. Irgendwas habt ihr richtig geil gemacht in Skyrim. Bitte macht das auch bei The Elder Scrolls 6 und macht daraus bitte nicht ein Starfield. Also versucht nicht, Multiplayer mit Singleplayer zu vermischen. Das funktioniert nicht. Aber egal. MJ, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich Gerne. Könnte 6 Stunden weiter mit dir sprechen.
Ja, es gibt wirklich viel, was wir noch nicht besprochen haben. Ich meine, allein, was jetzt auch so, hätte man auch noch drauf eingehen können, was jetzt wirklich mal so konkrete Quests sind, die wir ein bisschen besser finden, oder auch so NPCs oder so, die einem irgendwie dann ans Herz gewachsen sind, weil da gibt's dann ja schon irgendwie auch so ein paar, die auch so Begleiter sind, oder einen irgendwie, man freut sich, die zu sehen, sag ich mal. So, ich finde zum Beispiel, dass hier dieser Mike, der Lügner, halt auch sich durch alle Teile irgendwie zieht, ist auch zum Beispiel ein cooles Detail.
Hat man halt Running Gags, wenn man Charaktere hat, Ubisoft, ne? Ich zwinkere gerade, das siehst du vielleicht nicht, aber ich zwinkere gerade. Oh. Nee, wenn ich einen, ich habe ja auf meinem Kanal diese Let's Dive Intos, also so diese richtigen Deep Dive Analysen, wo ich in Spiele richtig tief reingehe. Ich gebe dir mal kurz eine Vorstellung davon. Ich habe Halloween 2023, habe ich mit Silent Hill 2 angefangen und ich bin jetzt erst im März fertig geworden, 25, anderthalb Jahre. Okay. Sehr stolz drauf, Das heißt natürlich aber auch, was sind die nächsten Deep Dives, und ich überlege immer, oh, ich möchte einen Deep Dive zu Skyrim machen, und du hast dich gerade versehentlich drauf beworben und hast auch gerade versehentlich bestanden.
Hey, hey.
Ja, gerne. Da sagt gerne. Er nur hey, hey. Vielen Dank. Ich sage Applaus, Applaus. Vielen Dank, MJ, dass du heute da warst. Komm bitte, bitte wieder.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Und ladet mich auch mal in euren Podcast ein.
Ja, ich werde mal fragen.
Macht das gerne. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Das hört ihr nicht nur auf YouTube, das könnt ihr auch auf Spotify, Apple hören, wenn ihr gerade kein Gameplay-Material im Hintergrund braucht. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr noch Bonus-Content haben wollt, wie beispielsweise die gerade erwähnten Deep Dives, wovon die ersten Folgen kostenlos erscheinen und alle anderen hinter der Paywall liegen. Schaut euch das bitte an. Alle Leute, die hinter der Paywall mittels Kanalmitgliedschaft auf YouTube oder eben Steady-Abo sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, enlive das Leben und embrace das Chaos. Danke euch, Leute. Danke. Ciao.
Ciao. Danke für die Einladung.
Immer gerne.